Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem Pixelwerk N-Liven Crossover. Im Grunde fast wieder wie früher bei Coffee Cake and Games, denn bei mir ist heute der Michael oder ich bei ihm oder wie auch immer. Hi Michael.
Hallo Sebastian.
Wir haben unsere Kräfte heute mal wieder vereint, um einen historischen Moment gemeinsam zu besprechen, denn das Silent Hill 2 Remake ist endlich released worden, wie ihr sicher mitbekommen habt. Und Silent Hill war ja in der Vergangenheit schon oft Thema bei uns natürlich und Michael ist ja sowieso ein riesen Silent Hill, aber vor allem Silent Hill 2 Experte und Fan. Und da interessiert mich jetzt natürlich auch sehr stark deine Meinung zu dem Remake jetzt.
Genauso bin ich gespannt auf deine Meinung. Ich hab's durchgespielt, du hast es fast durchgespielt. Das können wir, glaube ich, gelten lassen, um über das gesamte Spiel zu sprechen. Ich gebe schon mal mein Ergebnis bekannt und würde es dann im Laufe dieses Podcasts erklären. Ich sage dir, Silent Hill 2 Remake ist ein schlechtes Remake, ein gutes Horrorspiel und ein gutes Silent Hill-Spiel.
Okay, alles klar. Bin ich sehr gespannt, warum es für dich ein schlechtes Remake ist. Ich habe tatsächlich das Original Silent Hill 2 schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Das ist schon einige Jahre her und ich habe das nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Deswegen konnte ich das jetzt in meinem Playthrough auch gar nicht so sehr mit Silent Hill 2 vergleichen mit dem Original. Ich habe es tatsächlich viel mehr als alleinstehendes Spiel wahrgenommen. Und ich habe sehr viele Stärken und sehr viele Schwächen gefunden. Aber insgesamt, glaube ich, ist mein Eindruck ganz positiv. Kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ja. Mit leider Schönheitsflecken so ein bisschen.
Hattest du nicht Silent Hill schon mal im Stream? Ah, nee, dann war es Teil 1, was du, glaube ich, gespielt hattest, ne?
Teil 1 habe ich vor kurzem erst, genau, vor ein paar Monaten. Aber der zweite schon ein paar Jahre her tatsächlich.
Das wäre jetzt ultra spannend, wenn du jetzt noch mal das Original direkt danach spielen würdest.
Ja, voll. Aber ich kann mich an einige Sachen erinnern. Vor allem, also es kamen viele Erinnerungen wieder, auch durch das Remake. Und vor allem haben die halt wirklich den Inhalt ordentlich aufgepustet. Also das ist crazy. Ich hab das so in Erinnerung, dass ich im Original im Gefängnis ungefähr insgesamt 45 Minuten war oder sowas. Und jetzt hier im Remake war ich da irgendwie 5 Stunden. Das ist schon krass. Unsere Meinungen sind jetzt beide anscheinend eher positiv mal, kann man glaube ich sagen. Aber im Vorfeld sah das ja alles überhaupt nicht so aus. Wir waren ja beide extrem skeptisch, was das Silent Hill 2 Remake angeht. Und ich habe es bis zur letzten Sekunde nicht geglaubt, dass es gut ist. Auch als die ersten Wertungen reinkamen und da 90er-Wertungen dabei waren und sowas, dachte ich mir so, ich werde es bestimmt wieder hassen. Es wird mich bestimmt wieder nerven. Das wird wieder wie Alan Wake 2. Das feiern wieder alle aus irgendeinem Grund. Oh. Und ich werde da sitzen und werde mir denken, oh Gott, frustrierendes Kack-Gameplay oder sowas in der Art. Aber das Spiel hat es dann tatsächlich geschafft, mich nochmal zu überzeugen. Aber im Vorfeld sah das ja alles wirklich gar nicht so geil aus.
Ich sag ganz ehrlich, ne, Herkules oder Herakles musste ja 12 unmögliche Aufgaben bewältigen. Wir wissen jetzt mittlerweile, es gibt eine 13., nämlich ein Remake zu Silent Hill 2 zu machen. Dieses Spiel ist einfach zu gut, als dass es ein Remake bräuchte. Und als es 22 angekündigt wurde, es wird ein Remake geben und Bloober Team ist dafür verantwortlich, waren wir alle ein bisschen verwirrt. Und diese Verwirrung zieht sich ja weiter, wenn man anguckt, dass Konami ja so eine ganze Flotte an Silent Hill-Produktionen jetzt hat. Genauso wie Ubisoft ganz viel Assassin's Creed macht, will jetzt Konami ganz viel Silent Hill machen. Und wenn du dir mal anguckst, jedes Studio, das da drin involviert ist, hat irgendwie das falsche Spiel, weil die eigentlich alle unterschiedliche Spezialisierungen haben. Ascension war jetzt schon eine Gurke, Short Message war eine Gurke und gerade Bloober Team, die ja eigentlich Walking-Simulatoren verantwortlich sind, wie zum Beispiel Layers of Fear oder Observer, da denkst du dir, The Medium von euch war jetzt auch nicht richtig gut, deswegen Silent Hill 2 könnte ein bisschen drüber sein. Und das Interessante ist, du hast 2 verschiedene Trailer bekommen. Das war dieser erste Gameplay-Trailer, der sich nur aufs Kämpfen fokussiert hat.
Was wo noch, die dümmste Idee ever war.
Das war die dümmste Idee. Das Lustige, Bloober hat ja im Anschluss gesagt, ja, Konami hat das zusammengeschnitten, das ist ein vollkommen falscher Eindruck. Dann gab es noch den atmosphärischen Trailer und dann hatte ich 2 unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich sag dir, meine Meinung ist sowohl positiv als auch negativ, denn es ist für mich beides eingetreten. Sie haben diesen Job verkackt und gleichzeitig haben sie es auch gleichzeitig geschafft. Und das, finde ich, war der interessanteste Fall, weil ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nur Scheiße gewesen wäre und Perfektion hätten sie sowieso nie erreicht. Deswegen, diesen Fall finde ich jetzt ultra interessant. Aber ja, wir waren während des Marketings ultra verwirrt.
Ja, ich habe echt auch viele Blooper-Team-Spiele gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau warum, weil die wenigsten haben mir wirklich gut gefallen. Aber was die eigentlich schon von Anfang an, schon bei Layers of Fear konnten, ist halt so Atmosphäre, ist Stimmung, ist auch so Environmental Storytelling. Das habe ich gar nicht so sehr bezweifelt, dass die das nicht auch in Silent Hill 2 gut hinkriegen könnten. Aber was halt immer ein Problem bei Blooper-Spielen war, ist das Gameplay. Und das war wirklich in so vielen von deren Spielen, wie in Medium zum Beispiel, für mich so frustrierend. Also, dass das Rätseldesign zum Beispiel ein bisschen undurchsichtig ist und ein bisschen unlogisch ist, das ist noch so das kleinere Problem. Richtig schlimm wird es dann bei den, unter Anführungsstrichen, Kämpfen oder Schleich- und Verfolgungssequenzen. Die haben sich immer sehr unbeholfen angefühlt und ich habe mir gedacht, okay, Silent Hill ist jetzt keine Reihe, die fürs Kampfsystem oder fürs Gameplay besonders bekannt ist. Im Gegenteil, also das war nie so die Stärke. Aber ich hätte es Blooper Team nicht zugetraut, das einigermaßen vernünftig umzusetzen. Und ich dachte, daran wird es vor allem scheitern. Und dann kam ja eben, wie du schon gesagt hast, auch noch der Kampf-Gameplay-Trailer so ziemlich als erstes. Und da hat man auch gesehen, wie unglaublich schlecht das einfach auch aussah. Immer wieder die gleiche Schlagabfolge, immer wieder die gleiche Animation. Und der Trailer hat ja auch noch kommuniziert von wegen, ja, das würde jetzt basically ein Actionspiel, ne? Bei warum sollte man sonst so einen Trailer als erstes bewegtes Bildmaterial oder Gameplay-Material raushauen? Also das war alles wirklich einfach und weiß ich nicht.
Weißt du, es gibt diese zwei Götter, wenn du so willst, im Horrorbereich. Nee, das eine ist Capcom, die haben Resident Evil. Resident Evil ist für mich mehr so, das ist so Survival-Terror, ne? Da geht's mehr ums Kämpfen. Das hat irgendwie für mich mehr Horrorelemente, als dass es ein Horrorspiel ist. Und da stört die Action auch nicht, weil es einfach ein unterhaltsames Gameplay ist. Silent Hill wiederum ist halt eher so ein Story-Horrorspiel. Und jedes Pfund mehr Gameplay tut dem auch nicht gut. Deswegen gibt's auch diese merkwürdige Begründung, weil GameStar zum Beispiel mal die besten Story-Spiele gekürt hat. Und Silent Hill 2 ist da irgendwo am unteren Ende aus dem einfachen Grund, es hat eine super Story, aber das Gameplay nervt einfach. Und ich sag dir, im Original hat mich das Gameplay überhaupt nicht gestört. Das war auch Ausdruck der Story. Und deswegen hat es mich total irritiert, als ich in den Trailern gesehen habe, okay, sie werden jetzt noch mehr Game drin haben und das wird definitiv den Eindruck verfälschen. Also ich wusste, ja, ihr werdet definitiv mehr Gameplay mit reinmachen, aber dann wird euch die Story durch die Finger gehen.
Genau. Im Endeffekt kann man so ein bisschen Horrorspiele in so ein Zwei-Achsen-Diagramm eintragen, wo es so vom psychologischen Horror hin zu Body-Horror geht und von so Stimmung und Narrative hin zu Action. Und da wären halt wirklich Resident Evil und Silent Hill so genau an den konträren Seiten voneinander. Trotzdem in gewisser Form sehr gut vergleichbar oder um eben dieses Feld abzudecken. Ganz interessante Eckpunkte, finde ich. Aber das war ja schon immer auch traditionell so, ne? Insofern, ich hatte eigentlich nie die Hoffnung, dass das Gameplay gut wird. Und das muss auch nicht unbedingt sein, finde ich. Aber ich hatte die Befürchtung, dass das Gameplay das alles versaut.
Also, ne, wir können da, glaube ich, auch sagen, das ist ja interessant zu beobachten, schauen wir uns Resident Evil an, die fangen meistens unheimlich an, immer so alle drei Teile, es ist unheimlich, dann wird es immer actionlastiger, bis es wieder unheimlich wird. Und Resident Evil kann das halt auch machen. Dann gucken wir uns jetzt mal wiederum Silent Hill an und die haben eigentlich seit Silent Hill 4 The Room kein wirklich gutes Silent Hill mehr gemacht. Homecoming war auch schon wieder zu sehr Richtung Resident Evil, zu sehr Saw, zu sehr Horror. Und die große Gefahr, die ich halt sehe, die erfolgreichsten Horrorspiele heutzutage sind halt Resident Evil-Spiele, gerade vor allem die Remakes. Und das, was ich halt traurig finde, ist dann, wenn Horrorspiele versuchen, das dann zu kopieren und es halt nicht hinbekommen. Siehe Alone in the Dark, was ich nach wie vor gut finde, aber das hat sich wieder zu sehr an Resident Evil orientiert. Unabhängig von den ganzen Ängsten, die wir zum Silent Hill 2 Remake hatten, war es für mich auch vor allem wichtig, wenn ihr jetzt mehr Gameplay reinmacht, bitte findet etwas Eigenständiges und versucht nicht schon wieder Resident Evil zu kopieren, was sie zum Glück auch nicht gemacht haben.
Das stimmt. Was für mich auch im Vorfeld tatsächlich so ein bisschen eine Sorge war, war, dass durch die modernere Technik und durch die modernere Optik so ein bisschen das Feeling und die Stimmung verloren geht. Weil ich finde, diese technischen Limitationen in der alten Silent Hill Trilogie, gerade in den ersten zwei Teilen, die war halt ein super wichtiges Stilmittel. Und die mit moderner Technik wieder einzufangen, habe ich für ziemlich schwer gehalten. Ich habe, wie wir am Anfang schon gesagt haben, vor kurzem erst den ersten Teil gespielt. Und da fand ich dieses Bedrückende irgendwie fast noch schlimmer als im zweiten, weil einfach alles noch ein bisschen unklarer und unschärfer ist. Und genau daraus kam auch viel Horror. Aber da muss ich echt sagen, das haben die ziemlich gut meiner Meinung nach eingefangen. Sehr viel mit Dunkelheit und Nebel eben auch gespielt, wie schon das Original. Die Gegner auch lange vor allem am Anfang in Dunkelheit gehüllt, damit man vielleicht gar nicht unbedingt zu gut sieht, was man da eigentlich bekämpft. War, finde ich, schwierig, aber ich finde, das ist ganz gut gelungen. Also optisch sieht es nicht nur wirklich toll aus, also zumindest die Stadt, die Locations, Silent Hill sieht toll aus, sondern auch die Stimmung ist schon wieder da.
Zwei Sachen dazu. Ich glaube, man betrachtet das Remake aus unterschiedlichen Augen, jetzt als Fan und als Mensch, der das neu wahrnimmt. Ich finde es, der beste Fall ist für die Personen, die Silent Hill 2 nicht gespielt haben, vor allem, weil es nicht erhältlich ist, weil es halt nur für PS2 und bei PC man rummodden muss, bis es halt halbwegs gut aussieht. Das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so leicht spielbar. Und für mich war klar, sobald sie auch nur irgendwas an der Optik ändern, wird es halt verfälscht werden. Deswegen, das, was sie opfern mussten, war definitiv der gesamte Charme. Es gibt vieles, was in dem Spiel in dem Original altmodisch ist. Das hat es auch gleichzeitig ausgezeichnet. Das heißt, jede Modernisierung opfert gleichzeitig auch was vom Charme. Was ich aber cool finde, es ist nicht so, dass sie sich so angestrengt hätten, ja, wir versuchen es zu imitieren, obwohl wir wissen, dass es nicht so aussehen, sondern sie haben so ganz eigene Sachen dafür gefunden. Wenn wir jetzt nur ein Beispiel nehmen, wir hatten eine feste Kameraperspektive in Silent Hill 2. Das heißt, du konntest nicht in allen Schauplätzen alle Ebenen sehen. Jetzt mit der freien Kamera, ohne Ladezeiten, in direkt Räume reinzugehen. Auch das ist so eine Sache, ne? Es gab immer Ladezeichen zwischen Gebäuden. Du hast viel mehr 360-Grad-Perspektive und du kannst viel mehr diese Details wahrnehmen und damit können die punkten. Deswegen, ich finde Silent Hill 2 Remake verkackt immer in seinen Horrormomenten, weil es dann mehr so in Richtung Action geht, aber jetzt vor allem erstmal diese atmosphärisch ruhigen Momente, da ist es richtig, 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 richtig stark. Also nee, alleine, wie lange ich gebraucht habe, um ein bisschen in die Stadt zu kommen, weil ich mir wirklich alles angucken musste, das ist eine wirklich fantastisch fucking wunderschöne Spielwelt. Auch wenn es ein Horrorgame ist, sieht es unglaublich toll aus.
Ja, aber ich finde auch in den Sequenzen wirklich diese Arbeit mit Nebel und Dunkelheit funktioniert, finde ich, für mich ähnlich gut wie in den Originalteilen.
Der Nebel war stärker. Der Nebel war deutlich stärker. Das haben sie krass untergesetzt. Ja, ja, der Nebel war stärker. Wenn du dir allein diese erste Waldpassage anguckst, das war viel, 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 viel stärker. Ich persönlich auf der PS5 hatte das Gefühl, das Spiel ist viel zu dunkel stellenweise. Auch vor allem diese Anfangstoilette. Du erkennst fast gar nichts drin. Ich habe irgendwann mal noch meinen HDR noch heller gemacht und erkennst immer noch nichts. Dieses Spiel ist unglaublich dunkel. Das macht es natürlich auch wieder, ne, sehr schaurig. Aber ich finde, oft übertreiben sie es mit der Dunkelheit. Aber ja, optisch definitiv guten Job gemacht, was das angeht.
Ja, ich habe auch am Anfang, bevor, man findet ja die Taschenlampe dann auch erst relativ spät, da ist man schon ein paar ziemlich dunklen Räumen unterwegs. Und ich dachte mir auch so, das kann nicht gewollt sein. Ich habe dann auch Gamma noch mal ordentlich hochgedreht, damit ich ein bisschen was sehen kann. Weil man wird ja wirklich gezwungen, durch manche Passagen zu gehen, wo man sich wirklich so an der Hitbox der Wände entlang tasten muss. Das ist schon ein bisschen komisch. Ah ja, gut. Nee, aber ich finde auch wirklich also ich habe so Born from a Wish heißt er, glaube ich, ne? Dieser DLC, dieses Add-on für den ersten, fürs Original.
Ja, ja, Born from a Wish, genau. DLC, sagen wir jetzt dazu, es war an sich ein Bonusinhalt, den man damals nicht runterladen konnte, sondern der auf dem Director's Cut mit drauf war, genau.
Genau, Director's Cut. Da bin ich nebenbei gesagt gespannt, ob das jetzt noch so Ada Wong-mäßig als DLC nachgereicht wird. Wird sich anbieten, hängt wahrscheinlich sehr stark jetzt von den Verkaufszahlen ab. Aber da kann ich mich erinnern, weil da haben wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit einen Podcast drüber gemacht. Das habe ich noch ein bisschen aktueller im Kopf als jetzt das Hauptspiel. Da gibt es so diese tolle Szene, wo man eine Tür öffnet und dann steht in diesem Gang diese schemenhafte, monströse Gestalt quasi. Das ist eine super gute Szene, die da in dem Original drin ist. Und solche und ähnliche Szenen haben die, finde ich, im Remake auch sehr schön wieder eingefangen, wo man wirklich so in den dunklen Flur guckt, dahinter ist es ein bisschen beleuchtet und man sieht nur irgendetwas Schemenhaftes so im Flur stehen. Das sind so Momente, wo ich mir dachte, oh, da holen sie jetzt aber wirklich alles aus ihrer Grafik, aus ihrer Engine, aus ihren Effekten raus. Das ist teilweise wirklich sehr cool gemacht, sehr stimmungsvoll.
Bevor ich später die Anderswelten noch kritisiere, ich finde lichttechnisch die beste, die sie hinbekommen haben. Also man muss sich vor Augen halten, da dieses Spiel jetzt Wetter hat, da dieses Spiel jetzt Licht hat, weil das Original war wirklich einfach nur neblig oder dunkel. Jetzt haben wir wirklich ganz viel Tageszeit und deswegen hat jeder Schauplatz auch noch mal ein ganz eigenes Gesicht. Ich finde, den besten Lichteinsatz, den hast du später im Hotel, weil das viel mit Sonnenuntergang spielt und das macht diesen Ort definitiv noch schauriger. Es gibt unterschiedliche, ich finde, Lichttechnisch machen sie alles richtig. Wenn es optisch ein bisschen daneben geht, hängt es vor allem so mit den Elementen zusammen, die du im Raum siehst. Aber es ist sehr spannend zu beobachten, wie die jeden Ort noch mal neu interpretiert haben.
Nee, doch. Also ich war schon teilweise echt beeindruckt, wie gut das Spiel aussieht und wie schön es die Stimmung einfängt auch so. Was mich aber dann teilweise ein bisschen gestört hat, ist der Einsatz der Gegner. Also teilweise, ne? Ich kann über die Gegner viel Positives sagen, aber auch ein paar negative Sachen. Also zum einen kann man sagen, sowohl bei den gegnerischen Figuren, da fällt es aber nicht so sehr auf, weil die halt sowieso so unmenschlich sind, so monströs sind. Aber bei den Hauptfiguren, die Animationen sind alle schon sehr steif. Ich finde die Laufanimation von James, die Kampfanimation sowieso, die sieht manchmal aus, als wäre die ein bisschen zu schnell abgespielt oder sowas. Es ist mega weird. Und ich finde diese Hauptfigur, die passt nicht in diese Welt. Ich habe mir so oft gedacht, das ist so eine schöne, schön gestaltete und auch realistisch aussehende Welt. Und da wirkt James auf mich manchmal wie so eine Comicfigur, die da durchläuft. Wegen den Animationen einfach nur. Das fühlt sich alles irgendwie nicht so smooth an.
Hat mich persönlich jetzt nicht wirklich gestört, auch wenn ich weiß, was du meinst. Mich stört's, glaube ich, dann noch mal eher, wenn er Sachen aufnehmen muss, was er vor allem laufen nicht kann. Ja, hin und wieder stört mich, glaube ich, weniger. Ich glaube, was mich deutlich mehr stört, ist, dass wir in diesem Spiel jetzt weitaus mehr kämpfen müssen, weil es ein Videospiel ist. Und das werde ich heute, glaube ich, auch noch öfter sagen. Es gibt viele Modernisierungsentscheidungen, die damit zusammenhängen, weil es jetzt ein Videospiel ist. Es muss mehr Videospiel sein als das Original, was wiederum für mich eher ein interaktiver Roman war. Aber wir müssen viel, viel mehr kämpfen, weil es viel, viel mehr Gegner gibt. Wir müssen ganz viel looten, weil es auch Möglichkeiten zu looten gibt. Allgemein ist das Spiel auch doppelt so lang wie das Original. Es ist schon ein krasser Unterschied zwischen diesen Dialogsequenzen und dann, wenn er halt rumläuft. Und ich meine, das ist die einzige Figur, die sich da wirklich richtig bewegt. Während die Gegner bei mir auch manchmal durch den Boden glitschen oder so, das ist vor allem jetzt dem ganzen frühen Stadium geschuldet. Da werden bestimmt auch noch Patches kommen. Ich bin einigermaßen angetan und da konnten sie auch noch halt viel, da hatten sie auch viel Luft nach oben, weil es eben, wir reden über ein 23 Jahre altes Spiel. Also ich finde, es sieht optisch richtig toll aus. Und ja, manche Animationen sind nicht so besonders flüssig.
Ja, genau, weil du gerade Items aufheben gesagt hast. Da gibt's noch ein paar so Unsauberheiten im Gameplay, die müssen wirklich noch gepatcht werden. Manchmal ist es wirklich schwierig, Items aufzuheben. Man muss James wirklich so in den richtigen Winkel, im richtigen Abstand hinstellen, damit aus dem transparenten Punkt der gefüllte Punkt wird, der dir anzeigt, dass du jetzt interagieren darfst.
Schlimm.
Ich hatte auch das Problem, dass ich gerne Scheibe einhauen wollte, weil dahinter war ein Heilgegenstand, aber vor mir am Boden lagen Monster. Und jetzt hat James immer wieder auf das Monster eingehauen, statt die Scheibe einzuhauen. Und lauter so Sachen, die noch ein bisschen blöd kontrollierbar sind. Oder eben das Übliche, ein Monster glitscht an dir vorbei und haut die Luft. Und James haut vor sich die Luft. Und bis man sich umgedreht hat, ist das Monster schon wieder sonst irgendwo. Ah, das ist alles noch ein bisschen. Also viele Sachen kann man bestimmt noch patchen und das ist jetzt auch nichts, was großartig stört.
Nee, das ist aber es gibt
so,
für mich.
Genau, es gibt so diese Momente, wo man sich denkt, na, es ist noch ein bisschen unsauber hier. Aber ich meine, eigentlich ist es in einem ganz, also so verhältnismäßig in einem relativ gepolischten Zustand ja auch erschienen, kann man schon sagen. Ich hatte jetzt keine größeren Bugs oder irgendwas.
Nee, wie gesagt, du merkst es halt vor allem, wenn er im Laufen Dinge aufnehmen muss, was du vor allem bei den Bossgegnern hast, weil da kannst du nicht einfach stehen bleiben. Dann ist halt auch die Sache, wenn er sich zum Beispiel jetzt, wenn er ein Heilgetränk zu sich nimmt oder sich eine Spritze gibt, auch das ist eine Animation, die dauert sehr, sehr lange. Kann man sich fragen, ist es ein Ticken zu langsam oder ist die Benachteiligung hier beabsichtigt? Man kann so oder so argumentieren. Ich habe allgemein Angst gehabt, als ich gesehen habe, das ist im Trailer haben wir gesehen, wie Nahkämpfe aussehen. Das sah schon ein bisschen aus wie Wäsche ausklopfen. Ich hatte die Befürchtung, dass es genauso schlecht wie ein Callisto-Protokoll ist, weil das waren echt die schlimmsten physischen Kämpfe, die ich bisher gesehen habe. Ich find's cool, dass die Benachteiligung in Silent Hill, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dass die sogar irgendwie Spaß macht, weil man halt irgendwie ein Nachteil ist und man merkt, ja, du hast halt eben nur so schlechte Schlaggegenstände, du kannst halt nicht viel damit machen.
Ja, also obwohl ich das Kampfsystem gegen die Monster gerade im Nahkampf echt nicht gut finde, war ich doch tatsächlich positiv überrascht, weil du sagst schon, Callisto-Protokoll, genau an das musste ich auch denken und ich habe auch immer so ein bisschen an das Trefferfeedback und das Feeling einfach auch aus Alan Wake 2 gedacht. Und das waren jetzt beides für mich sehr negative Beispiele, wo ich die Kämpfe eher einfach nur nervig und frustrierend fand. Und obwohl Silent Hill da teilweise so ein bisschen ähnlich sich spielt, ähnlich anfühlt und ähnlich funktioniert, macht das tatsächlich besser. Die Nahkämpfe sind eigentlich, also weißt du, ich hatte so ein bisschen so, ich habe so eine Kurve durchlaufen. Ich habe das Spiel gestartet mit, ja, okay, das Kampfsystem ist ziemlich banal und langweilig und die Waffen fühlen sich an wie Spritzpistolen, also die Handgun, und das Trefferfeedback ist nicht schön und alles blöd. Und dann ist es aber so ein bisschen im Krankenhaus, für mich so ein bisschen hat so sein Zenit erreicht, wo ich mir dachte, okay, eigentlich ist es schon irgendwie ganz nett. So, ich mache so eine Dreier-Kombo auf die Krankenschwester und weich aus und tritt auf das Ding, das da am Boden noch rumkriecht, und schieß zweimal auf die Krankenschwester und gehe wieder in den Nahkampf. Da hatte ich dann irgendwie so einen Flow gefunden, der mir tatsächlich fast sowas wie Spaß gemacht hat. Und dann wurde es aber relativ schnell wieder so ein bisschen banal. Aber trotzdem hatte ich so diesen Moment, wo ich mir dachte, ah, irgendwie ist das schon auch ein bisschen cool. Und das hätte ich halt im Vorfeld für unmöglich gehalten, dass ich diesen Moment habe wenigstens.
Du hast es geschafft, Resident Evil 4 Remake in Silent Hill 2 Remake zu spielen.
Ein bisschen ja. Schwerfälliger und unbeholfener, ja, aber ja.
Aber das wäre für mich zum Beispiel eine falsche Erwartung gewesen. Das war genau meine Befürchtung, wenn sie versuchen, Resident Evil zu kopieren, was ja Alone in the Dark definitiv versucht hat und was Alan Wake auch versucht hat. Und die haben es halt einfach nicht geschafft, weil es halt eben nicht so smooth ist. Weil der Unterschied ist ja, in Resident Evil 4 Remake, da macht dir das Kämpfen ja auch Spaß. Da gehört es ja auch zum Inhalt. Und ich finde es interessant, dass es in Silent Hill 2 Remake eigentlich zum Vermeiden ist. Du hast nämlich auch gar keinen Grund, die Monster zu töten. Du kriegst ja keinen Loot. Und das fand ich eine interessante Entscheidung, dass jeder Kampf nur Ressourcen verschwendet, die aber keine bringt. Weshalb ich zum Beispiel Kämpfe draußen dann irgendwann gemieden habe und tatsächlich auch Situationen, die für dich so, also für dich so aussehen, als müsstest du sie ausfechten, musst du gar nicht ausfechten. Du kannst wie im Original flüchten, auch wenn es natürlich sehr viele Monster sind, aber letztendlich bleibt dir das immer noch offen. Und ich fand diese Benachteiligung, man musste sich so ein bisschen dran gewöhnen, und ich finde, der Anfang ist auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich finde ihn auch sehr schwierig, aber irgendwann kommt man so ein bisschen rein, dass das wirklich ein, ich muss von Raum zu Raum überleben, und das mochte ich. Die Frequenz war ein Ticken zu hoch. Aber ansonsten mochte ich die Kämpfe auch. Selbst wenn das Trefferfeedback nicht genauso ist, ist das definitiv auch drin. Ich bin echt angetan davon. Ich bin sehr angetan, dass die einen physischen Kampf auch hinbekommen haben. Selbst wenn der Schusskampf besser ist.
Ja, genau. Ich bin da auch so ein bisschen, also ich bin da eben wie schon gesagt, in meiner Bewertung so ein bisschen zwischendrin. Ich denke mir, Silent Hill muss nicht unbedingt ein komplexes, gutes Kampfsystem haben. Mhm. Meine Hoffnung war, es nervt nicht, und das tut es tatsächlich nicht. Gut ist es jetzt auch nicht geworden, aber es ist zumindest tatsächlich besser als jetzt im Original, wo es halt wirklich nur behelfsmäßig war, damit man dieses Gameplay-Hindernis-Gegner hat, das man überwinden kann, dass man so ein bisschen Ressourcenmanagement vielleicht noch reinkriegt. Das ist jetzt hier im Remake tatsächlich ein bisschen mehr, würde ich sagen. Aber wie du schon gesagt hast, ich finde auch spätestens, sobald man im Krankenhaus in die dunkle Welt kommt, wird dann der Gegnerpegel so ein bisschen zu hoch angesetzt. Das dreht dann teilweise ein bisschen zu sehr durch.
Schlimmsten ist es im Gefängnis.
Ja, furchtbar.
Schlimmsten ist es echt im Gefängnis. Und das muss man halt auch sagen, das ist halt, wie ich schon sagte, alles, was du hinzufügst, alles, was du änderst, ändert was vom Original. Deswegen, ne, wäre ein Remaster sinnvoller gewesen, um diese Erfahrung von damals zu übertragen? Definitiv ja. Das wäre aber für viele Leute zu sperrig gewesen. Und natürlich muss das Silent Hill 2 Remake jetzt ein Videospiel sein für eine moderne Zielgruppe. Ich finde es cool, dass sie Resident Evil nicht kopiert haben. Du merkst aber vor allem dann, wenn du siehst, dass jetzt die Boss-Gegner mehrere Phasen haben, dann merkst du, okay, jetzt ist es richtig gamey, jetzt ist es ein Videospiel, weil Boss-Gegner haben nun mal mehrere Phasen. Und dann ist es wirklich nur diese Bullet-Sponges, dass du halt so oft darauf einschießen musst, das nervt schon ultra hart. Ich finde es immer cool, wenn es so atmosphärisch was hatte, wenn es mehrere Phasen gibt, aber ich bei manchen Bossgegnern dachte ich mir so, das ist jetzt überflüssig. Also ich muss das nicht alles spielen, ich kann es auch storytechnisch einfach erleben. Also gib mir nicht unbedingt hier mehr Spielzeit, das wird dadurch nicht besser.
Ja, ich bin immer ein Fan davon, wenn Gegner einen Sinn in deinem Spiel haben. Also Beispiel nochmal hier Alone in the Dark das Remake zu nennen, da gibt es zwar verschiedene Gegnertypen, aber letztendlich sind das unterschiedliche Variationen von Kreaturen, die auf dich zulaufen und dann schießt du auf die und dann sind sie tot. Und da denke ich mir, okay, warum genau gibt es diese unterschiedlichen Gegner? Was war der Designgedanke dahinter und so weiter? Im Original Silent Hill 2 hatten wir halt vor allem so die Interpretationsebene. Da hatten wir halt natürlich diese einzelnen Bereiche von James' Psyche, die da irgendwie dargestellt werden. Und das war auch für sich genommen vollkommen in Ordnung. Das ist der Sinn der Gegner, deswegen sind die da, das ist cool. Und dann sind sie halt eben noch, wie schon gesagt, diese kleine Gameplay-Hürde, die es zu überwinden gibt.
Ja, genau.
Ich finde es aber ganz schön, dass die jetzt im Remake tatsächlich auch auf einer Gameplay-Ebene nochmal so eine neue Ebene dazu bekommen haben. Weil im Endeffekt, abgesehen jetzt von so ein paar Gegnern, die seltener auftreten oder Bossgegnern, gibt es im Grunde drei Gegnertypen, die übers Spiel verteilt immer wieder auftauchen. Es gibt diese Mannequins, die im Grunde so ein bisschen die Stealth-Gegner sind, die sich verstecken, die plötzlich rausspringen, die dann später auch so fast schon spinnenartig über Wände und Decken krabbeln.
Das ist richtig gut gemacht, das haben sie gut gemacht, ja.
Dann gibt es die Krankenschwestern, die so ein bisschen die tanky Brawler sind, die Nahkämpfer und die in der Fleischzwangsjacke, die spucken können, die ein bisschen die Fernkampf können. Genau, die, wenn man sie besiegt hat, also die dunklen Versionen zumindest, dann auch zu so Landminen noch werden. Da braucht man verschiedene Herangehensweise, verschiedene Strategien und die haben die drei unterschiedlichen Gegnertypen echt gut genutzt, um an manchen Passagen interessante Gegnerkonstellationen auch herzustellen. Und das finde ich wirklich cool, dass die da nochmal den Schritt weitergegangen sind. Und wie du schon sagst, dadurch wird's gamey, aber ich habe das nicht als störend empfunden. Im Gegenteil, ich fand das eigentlich sogar ganz unterhaltsam.
Wie gesagt, aber dann, also das ist dann wieder das ist dann kein gutes Remake, wenn das Gameplay damals, wie gesagt, nur Ausdruck der Story war, und das ist für mich ein großer Kritikpunkt, über den wir Sprecher kommen, dass diese Story, dass diese Wirkung, dass diese Atmosphäre verloren geht. Sie ist irgendwie noch enthalten, aber sie geht komplett unter. Manchmal macht dieses Spiel seinen Job viel zu gut. Es gibt richtig coole Passagen, wo du wirklich ganz wenig Vorräte hast, einsetzen musst, einen Raum weiter, die folgen dir auch noch, das kann man gut oder schlecht finden, aber dass du wirklich immer bis ans Limit bekämpft bist und dass ich das gewissermaßen auch als ein Rätsel empfinde, aber quasi ein Kampfrätsel. Es ist irgendwann nur noch nervig, wenn halt einfach nochmal neue Monster in irgendwelchen Arealen spawnen, wie beispielsweise ein Gefängnis, wo ich mir denke, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn und ihr müsst mir den Weg jetzt nicht unnötig erschweren, weil es auch keinen Spaß macht. Hat seine Höhen und Tiefen, es hat aber definitiv deutlich mehr Höhen.
Gibt's zufällig, weil soweit habe ich jetzt gerade eben nicht mehr gespielt, im dunklen Bereich des Hotels, nicht Hotels, doch, naja, doch der, doch schon des Hotels am Ende.
Ja, Hotels am Ende.
Gibt's da noch die Abstract Daddies in kleiner, wie im Original?
Ich fand, daran musste ich auch denken, wir hatten diesen Fall gehabt, als wir über Silent Hill gesprochen hatten, dass du, glaube ich, zitiert hattest, dass jemand gefragt hat, warum kommt der Abstract Daddy eigentlich im Hotel vor und ein Entwickler sagte, ja, weil es ein Videospiel ist. Fand ich lustig, dass sie das zum Original sagten, weil das Original hätte das am allerwenigsten gebraucht. Lustigerweise macht das Remake es jetzt wiederum richtig, dass der Abstract Daddy logischerweise nicht im Hotel vorkommt.
Habe ich gehofft, dass die das
lustig
machen.
Was ich aber lustig finde, es gibt dieses Monster, der Mandarin, das ist ein Monster, das super selten vorkommt, weil es an Gittern hängt. Das hat aber jetzt deutlich mehr Plays, meinetwegen. Ich finde es super, super dumm, dass sie daraus noch mal einen einzelnen Bossgegner machen mussten. Das ist jetzt auch schon wieder gamey. Das macht dieses Spiel leider so ein bisschen lesbarer, das macht es ein bisschen weniger unheimlich. Aber ansonsten so von der Verteilung her, Krankenschwestern sind da, Lion Figure sind da, das kann man noch alles irgendwie rechtfertigen. Ich finde es gut, dass die Monster alle in ihren richtigen Arealen geblieben sind und nicht einfach, ja, wir haben den Abstract Daddy jetzt gedroppt, ergo muss er weiter vorkommen, weil wir brauchen halt irgendwie Monster.
Ja, genau, das finde ich auch sehr gut, dass die das nicht gemacht haben. Es gibt noch so eine andere Kleinigkeit, die haben sie nämlich nicht repariert, unter Anführungsstrichen, weil anscheinend war es ursprünglich geplant, dass Pyramid Head im Original erst dann mit Speeren auftritt, nachdem James im Museum das Gemälde von ihm mit einem Speer sieht. Und davor hätte der sein Schwert benutzen sollen. Das haben die aber dann wegen dem engen Flur verändert, weil da hat die Animation mit dem Schwert nicht funktioniert und dann hat er halt da schon seinen Speer bekommen. Und da habe ich mir, als ich da davor stand vor dem Bild, habe ich mir gedacht, ach schade, dass die das nicht repariert haben. Ich bin gespannt, ob sie den Abstract Daddy repariert haben am Ende. Und das haben sie immerhin gemacht, das ist cool.
Aber auch der Abstract Daddy ist wieder so eine mehrstufige Phase gewesen und das hat diesen Kampf zu sehr in die Länge getrieben.
Aber geil fand ich es irgendwie. Ich fand das ziemlich cool am Anfang in der ersten Phase. Also von der Darstellung her meine ich jetzt einfach nur, weil man da in diesem, also so ein bisschen heruntergekommenen Familienhaus ist mit Gängen, ja, und Tapete, ja, und sowas. Und der Abstract Daddy haut dann so die Wände durch oder die Verkleidung runter und dann sind dahinter eben diese hautbespannten, fleischigen Wände, so hinter der Fassade, wortwörtlich. Das fand ich schon sehr schön, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen on the nose vom Symbolismus her, aber hat mir gefallen.
Dieses Spiel ist allgemein sehr on the nose, aber der Kampf dauerte viel zu lange. Ich mochte das, dass die vor allem da bei den Arealen gespielt haben. Es gibt ein anderes Areal, das ich später noch kritisieren möchte. Der Abstract Daddy-Kampf war viel zu lang. Das haben sie gut interpretiert. Ich finde, der beste Bosskampf, können wir auch später noch mal drüber sprechen, der beste Bosskampf, den sie neu interpretiert haben, war der Eddie-Bosskampf im Gefängnis. Allgemein finde ich, das haben sie mit den Gegnern alles gut gemacht, ein bisschen zu viele. Ich finde es cool, dass sie jetzt alle so Features haben, wie du das beschrieben hast, ne? Dass wir, wenn wir die Konstellation sehen, okay, ich habe die und die Gegner, scheiße, ich sollte mich von denen nicht in die Enge treiben lassen. Das sorgt definitiv für Stress. Das macht dieses Spiel halt weniger zu Survival-Horror, mehr zu Survival-Terror. Das ist so deren Interpretation, wie sie das mit Resident Evil interpretieren. In dem Fall machen die Kämpfe keinen Spaß. Wir müssen hier halt überlegen, was lohnt es sich. Und wenn wir die Kämpfe nicht vermeiden können, dann müssen wir halt einfach rein und hoffen, dass wir mit irgendwas noch überleben.
Ich fand die eine Stelle so furchtbar, wo man dann sein ganzes Inventar ablegen muss und dann.
Wie im Original, ja. Ja. Großartige Stelle. Die ist aber eigentlich an sich super einfach, weil du nur Mandarins hast. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im Original wird. Nee, eigentlich müsstest du da auch nur andere Gegner gehabt haben. Aber das ist gut. Das ist eine super gemeine Stelle, genau.
Ja, furchtbar. Aber da bin ich wirklich gespannt, wie die Verkaufszahlen sind von dem Spiel tatsächlich, weil die Bewertungen sind sehr hoch. Es kommt auch gut an bei den allermeisten, sowohl Fans als auch neue Spielerinnen. Aber es ist schon, finde ich, gerade ab der Hälfte sehr immer noch im Horrorbereich. Es ist sehr düster, sehr dunkel. Es hat sehr lange Passagen, die sehr anspannend sind. Und es bringt einem nicht, wie jetzt in Resident Evil, immer wieder mal so die Erleichterung.
Und nee, das Spiel ist unangenehm, aber ja, es ist nicht mehr so horrorlastig wie das Original. Also ich würde es eher im Terrorbereich sehen. Es ist eher Horror als Terror, auch wenn es Terror ist.
Aber ich frage mich eben, ob es zu viel Horror, zu viel Terror, wie auch immer, zu unangenehm ist, dass es wirklich im Mainstream erfolgreich sein kann. Ich habe es ja auch schon gestreamt, die ersten 10 Stunden, weil ich dachte, ich schaff's in einem Stream, naiverweise. Ich wusste nicht, dass das so viel länger ist. Und da haben mir auch sehr viele geschrieben von wegen, oh cool, dass du das spielst, weil mich interessiert's voll, aber ich würde es nicht spielen wollen oder ich kann's nicht spielen, weil es zu gruselig ist. Und da könnte Silent Hill 2 leider in diese Falle tappen, die leider gute Horrorspiele oft haben, dass die sich einfach nicht gut verkaufen. Und ja, ja. Wie dann die Zukunft auch der Silent Hill-Reihe aussieht, das entscheidet sich jetzt, glaube ich, auch ganz stark an diesem Teil und wie der wahrgenommen wird und wie er sich verkauft vor allem.
Es ist nicht Alone in the Dark, es ist nicht Alan Wake 2, was ein Ticken zu intellektuell war. Alone in the Dark war irgendwie zu sperrig, das hatte irgendwie. Die Rätsel sind nicht so gut wie in Silent Hill und das Gameplay war nicht so gut wie in Resident Evil. Das war genau dazwischen und deswegen war es auch echt nicht gut. Studio ist mittlerweile geschlossen. Irgendwie hat noch jedes Studio eine Möglichkeit und wenn die nicht funktioniert, ist das Studio down. Ehrlich gesagt, ich freue mich, dass Silent Hill 2 Remake wirklich mal wieder ein Horrorspiel ist. Für mich ist Resident Evil halt, jetzt mal abgesehen von Teil 2, ist es kein, also gerade Resident Evil 4 Remake ist kein Horrorspiel für mich, sondern eher so ein Terrorspiel. Das hat wenig wirkliche Horrorelemente. Das ist ja die ständige Streitfrage, kann der Mainstream heutzutage überhaupt noch Horror konsumieren, beziehungsweise kann Horror überhaupt noch Horror sein, wenn er Mainstream-fähig sein soll? Ich hoffe darauf, gerade Dark Souls ja auch nicht besonders mainstreamfähig ist, aber den Mainstream erobert hat, dass das zumindest so gut ist und noch diesen Nostalgie-Bonus mitnimmt und noch diese Zielgruppe mitnimmt, die Horror geschätzt hat, auch damals und es heute noch tut, dass das ein Erfolg ist und dass die mit der Formel auch alle anderen Silent Hill-Spiele machen. Das kann sein, dass es zu unangenehm ist, aber wenn wir so weit gehen, dann muss Horror halt sowieso sterben, dann bleibt eh nur noch Resident Evil übrig.
Ich hätte halt vielleicht, wenn ich schon so ein stimmungsvolles und ja durchaus schon auch rätsellastiges Spiel mache, hätte ich halt vielleicht so einen Story-Modus noch eingebaut. So mit sehr wenigen.
Gibt es ja.
Na, es gibt den leichten Modus. Ja, aber genau. Der ist tatsächlich immer noch nicht trivial. Also man kann sterben, man muss kämpfen, man muss sich heilen und so weiter. Ich hätte eventuell tatsächlich noch so einen Modus eingebaut mit sehr viel weniger Gegnern, die sehr, sehr leicht sind. So dass man im Endeffekt sich nur auf Story und Rätsel konzentrieren kann. Gegner würde ich nicht komplett rausnehmen, weil die gehören ja auch zur Geschichte mehr oder weniger. Aber ja, diese Casual-Stufe hätte dem Spiel eventuell noch gut getan, für den Erfolg zumindest.
Kriegt Elden Ring dann auch einen Easy-Modus?
Naja, keine Ahnung.
Aber das ist ja die gleiche Diskussion. Deswegen, ich finde, wenn Leute mal sagen, ja, Dark Souls-Spiele dürfen keinen Easy-Modus haben, dann würde ich sagen, Horrorspiele genauso wenig. Also, ich gehe da vollkommen mit. Ich wäre für beide Easy-Modus, einmal für Dark Souls, einmal für Horror. Einfach nur, damit die Leute die Wahl haben, ne, wie sie es halt erleben wollen. Gleichzeitig ist halt so, wenn du die Dunkelheit rausnehmen würdest oder die Monster rausnehmen würdest, dann würdest du halt viel von der Originalerfahrung verlieren. Und es ist ein Horrorspiel. Es ist halt kein Shooter, es ist kein Dings, es ist ein Horrorspiel.
Ja, genau. Aber als Horrorspiel könnte es ja eben auch noch ohne die ständige Gegnerbedrohung funktionieren, weil die halt sehr viel Druck noch erzeugt und sowas. Das könnte es, glaube ich, vielen Leuten leichter machen, das zu spielen. Aber gut, das nur nebenbei eigentlich.
Das wäre ja für mich der Ansatz, warum ich das als Survival-Terror-Spiel bezeichne. Du hattest in Silent Hill 2 im Original, hattest doch einfach manchmal so Wanderphasen. Du musstest dich viel mehr mit der Orientierung beschäftigen. Du hattest immer diese Ungewissheit, oh Gott, ich gehe jetzt in den Raum und wie ist die Kameraperspektive? Du hattest sehr wenig Gegner, du hattest viel weniger Munition. Das hat dich in diese Einsamkeit gehüllt. Und deswegen, das konntest du noch viel mehr als diese Therapie, als diese Metapher, das konntest du noch viel mehr erfassen. Und ich finde, dafür ist dieses Spiel jetzt viel zu voll und viel zu laut. Das geht alles so ein bisschen unter. Das meine ich vor dem Hintergrund, dass so ein bisschen das Schaurige runtergeht. Genau, während du halt immer permanent gestresst bist. Also wenn du permanent gestresst wirst, kann es keine Horrorstimmung aufkommen. Das ist für mich das Gleiche, warum Dead Space 1 noch eher Horror ist, während Dead Space 2 schon wieder durch Action viel, viel mehr Stress mit sich bringt.
Das fand ich so krass, eigentlich auch ziemlich cool, ne? Aber so krass in Silent Hill 2 jetzt. Ich habe die Passagen ja heute erst gespielt, jetzt vor der Aufnahme. Als ich endlich aus diesem Gefängnis, das ja direkt dann vom Labyrinth gefolgt wird und so weiter, ne? Man ist dauernd in der Dunkelheit, super viele Monster, stressige Rätsel, dauernd Verfolgung, wirklich eine sehr, sehr lange, sehr stressige Passage. Ja, und dann kommt man da endlich raus und ist wieder in der normalen Welt in Silent Hill. Es ist der Nebel in der Luft und so weiter. Und in dem Moment dachte ich mir so, oh mein Gott, ich habe noch nie so was Schönes und Entspannendes gesehen, wie diese normale Silent Hill-Welt, in der ich jetzt seit 5 Stunden nicht mehr war. Nach 5 Stunden Horror und Adrenalin, ne? Und dann rudert man mit seinem Boot über den See und kommt in das Hotel. Und ich habe mir da wirklich, am Anfang, das Hotel startet ja auch noch wirklich sehr langsam auch. Und ich dachte mir wirklich, boah, wenn die jetzt die Lichtwelt vom Hotel einfach ohne Gegner machen würden, nur Rätsel, das wäre so gut jetzt einfach. Das wäre so ein schöner Kontrast zu dem, was ich gerade erlebt habe. Leider kommen dann ein paar Gegner. Ganz so schlimm wird das Hotel nicht, abgesehen von der Passage, wo dir alles genommen wird. Und der komische Bosskampf, den ich auch ein bisschen weird finde. Aber ja, genau. Da finde ich aber den Kontrast dann echt schön. Und solche Momente hätte ich tatsächlich auch gern öfter gehabt.
Das Gefängnis haben sie komplett verkackt, meiner Meinung nach. Du hast diesen Mechanismus, mit dem du das Licht einschalten kannst, das aber nur zeitlich bedingt ist. Du kannst es nicht dauerhaft anmachen. Das Spiel ist sowieso schon so dunkel. Dann ist es sogar so dunkel, dass du in einem Rätsel nicht mal siehst, dass du schon alle Inhalte, also alle Sachen, die du brauchst, hast du schon. Deswegen weißt du gar nicht, ob du jetzt weiter kannst oder nicht. Das hat mich vor allem gestört. Da dachte ich mir, okay, es liegt tatsächlich an der Dunkelheit, dass ich gerade nicht weitergekommen bin. Das sind sehr viele Stressfaktoren auf einmal. Und da geht für mich auch diese Bedeutung des Gefängnisses total unter. Zumal dieses Spiel ist, wie gesagt, künstlich gestreckt, weil es jetzt ein Videospiel sein muss. Und dann hast du im Gefängnis auch noch, ist das Labyrinth noch 3-mal so lang, weil du durch 3 Labyrinthe laufen musst, was für mich nur noch eine einzige Kampfpassage ist, die nichts mehr inhaltlich, die ist komplett inhaltlich redundant. Du hattest ein Labyrinth im Original, jetzt hast du irgendwie 3 bis 4 im Remake. Das ist eine super nervige Stelle, das retten sie irgendwie wieder mit dem Boss-Gegner. Aber ja, ich fand auch diesen Wechsel von durch die Tür, ich darf jetzt ein bisschen schippern an der Luft. Und dann ist dieses Hotel erstmal lange Zeit erstmal ein bisschen ruhig und kriegt nicht mehr dieses Gefängnislevel. Da haben sie das Gameplay-technisch komplett übertrieben, ja.
Das ist wirklich im Labyrinth, glaube ich, beim letzten von diesem Drehwürfel-Labyrinth-Abschnitt, da hatten sie dann, glaube ich, selber auch keinen Bock mehr. Die haben irgendwie in der Planungsphase beschlossen, es gibt da 3 so Wege. Und beim dritten läuft man einfach nur durch den gleichen Apartmentraum, über den man zum ersten Mal in die Anderswelt gekommen ist, nur jedes Mal ein bisschen anders. Und dann kommen ganz viele Gegner, die bringt man um und dann geht man durch die Tür und dann geht's wieder von vorne los. Und dann kommen wieder ganz viele Gegner. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt wissen die auch nicht mehr, was sie da noch einbauen sollen. Aber gut, okay.
Das war dann ein Videospiel. Also, ne, weil normalerweise ist das so, du spielst Silent Hill ja aus Neugierde weiter, du willst wissen, wie es weitergeht. Die Story ist ja so schön kryptisch. Sie ist im Remake ein bisschen weniger kryptisch. Sie ist sehr offensichtlich, aber immerhin, du willst wissen, wie es weitergeht. Und dann, deswegen nimmst du diese Hindernisse ja auf dich. Und ich finde, das Verhältnis im Gefängnis ist ein bisschen gemein, weil du kriegst am Ende wirklich viel, viel Wahrheit raus, aber dieser Flur zieht sich extrem lang und ich denk's ja so, ich will jetzt nicht mit Gameplay bestraft werden, nur weil ich neugierig bin. Ihr könntet das auch ein bisschen kürzen. Also ich glaube, ich würde in dem Spiel nicht, vielleicht könnten wir uns darüber reden, ob wir die Monster reduzieren sollten. Ich glaube, es liegt aber vor allem daran, dass es einfach so lang ist stellenweise. Der Part ist einfach super künstlich gestreckt, darunter leiden die anderen Parts weniger.
Das kann schon sein. Was ich aber noch ganz cool fand, sind die Dungeons, wenn ich sie mal so nennen will.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Dungeons in Silent Hill, die kenne ich nur aus Skyrim. Wo gibt's denn Dungeons in Silent Hill?
Ja, die Dungeons sind für mich im Grunde einfach alle Gebäude. Immer wenn man nicht Escape im Außenbereich
Rooms, du meinst
unterwegs
die Escape Rooms. Okay.
Genau, das finde ich eben ganz interessant. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, während die Locations in Resident Evil im Grunde so Rätselboxen sind, waren für mich die Silent Hill-Gebäude schon immer eher so Überraschungsboxen. Weil du hast halt einfach immer, egal ob es Apartment oder Hotel oder Gefängnis ist, du hast immer Bereiche mit unglaublich viel relativ kleinen Räumen. Du stehst in einem Gang und links und rechts sind überall Türen. Und in viele davon, nicht unbedingt alle, aber viele, kommst du auf die eine oder andere Weise tatsächlich rein. Und es ist jedes Mal wieder vor so einer Tür diese kleine Spannung. Jetzt hat man ja keine Ladezeiten mehr, was natürlich cool ist, aber das hat es früher noch ein bisschen mehr so teilweise abgegrenzt. Ja. Es war immer wieder dieses, okay, was passiert jetzt? Ist da drin ein Monster, vielleicht ein unnötiger Kampf, sollte ich überhaupt reingehen? Ist da nützlicher Loot für mich drin? Oder vielleicht sogar was Story-Relevantes oder was, das mir beim Rätsel hilft? Es ist halt immer wieder diese kleinen Überraschungsboxen und das macht das Remake auch sehr gut.
Was macht es auch sehr gut? Also dann, was war es da, was hat es davor schon gut gemacht?
Genau dieses Feeling von, ich habe so viele kleine Überraschungen, die jetzt da auf mich warten in den einzelnen Räumen. Das ist für mich so ein bisschen dieses klassische Silent Hill Dungeon Design unter Anführungsstrichen.
Dass du da Dungeon zu sagst, ist lustig, ist super. Ich finde, das ist der einzige Part, den sie originalgetreu mitgenommen haben. Wie gesagt, das Kämpfen hat sich komplett verändert. Das ist nicht mehr, das kannst du gar nicht mehr miteinander vergleichen. Das Looten fühlt sich stellenweise ein bisschen Last of Us mäßig an. Es sind sogar ähnliche Animationen. Das kann man auch finden, wie man möchte. Was rätseltechnisch angeht, es ist alles ein Dicken länger. Du hast ja gewissermaßen auch Hommagen an alte Rätsel drin, die sie dann nicht verwenden oder viel, viel später verwenden. Ich finde das ganz cool. Das sind diese ähnlichen Überraschungen wie bei Resident Evil 4. Was aus dem Original nehmen sie jetzt mit rein und was nicht. Und ich finde, sie haben sogar neue Rätsel mit reingepackt, die aber trotzdem würdig den alten gegenüber sind. Das ist ein Spiel, wo ich sogar noch Handnotizen machen musste, um weiterzukommen. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil du in diesen Escape Rooms, in deinen Dungeons, du wirst auf der Intelligenzebene gefordert, du wirst auf der Reflexebene gefordert und du hast diesen Erkundungsdings. Das ist immer, es macht super Spaß und ich finde es schade, dass von dem Aspekt hätte ich mir gern noch mehr Räume gewünscht, weil diese Gebäude sind wie so ein Rubik's Cube. Du musst erstmal wissen, wo musst du hin, dann sammelst du alle Inhalte, dann sammelst du alle, dann weißt du immer, es gibt ein zentrales Rätsel, das braucht aber drei Materialien, wo kriege ich die? Und es gibt auch manchmal Phasen, wo du nicht weiterkommst und dann musst du halt diese Karte immer drehen und drehen, bis du merkst, jetzt kann ich dort lang und das macht ultra Spaß und das kann auch gerne länger sein, während beim Kampf-Gameplay kommt ja nichts Neues hinzu, während du bei diesen Rätseln immer permanent überrascht wirst, ne? Weil auch die Rätsel immer neu sind und immer kreativ.
Ich glaube, so ein großer Unterschied zu Resident Evil und weswegen sich die auch so unterschiedlich anfühlen, ist, dass Resident Evil immer so eine Schnipseljagd ist, von du findest das eine Objekt und das führt zum nächsten und das führt zu dem und dann wieder zurück. Und Silent Hill ist wirklich eher so dieses eine Zentrale und es strahlt in alle Richtungen aus. Das ist sehr häufig, wird dieser Mechanismus benutzt. Ganz oft auch in Dreierpaaren. Keine Ahnung, ob das irgendeine Bedeutung hat, aber das ist schon auffallend auch.
Also gut, die Zahl 3 ist in Silent Hill 2 schon definitiv wichtig. Darüber kann ich im Spoiler-Part drüber sprechen. Ich finde, sie sind im Bulldozer wirklich durch die Strukturen gegangen. Es ist jetzt noch viel krasser auf dieses Main-Rätsel fokussiert, das sich meistens im Eingangsbereich befindet, wo du gleichzeitig auch deinen Hauptspeicherzettel hast. Das finde ich, wie gesagt, schade, dass es halt jetzt so lesbar, erwartbar, gewöhnlich gemacht wurde, weil du konntest die Architektur im Original nie wirklich vorausberechnen. Jetzt weißt du, okay, ich werde gleich wieder einen Eingangsbereich haben mit einem zentralen Rätsel. Ich finde es manchmal cool, du musst ja sogar noch Mini-Rätsel machen, um an wiederum Materialien zu kommen, um wieder, das ist ja alles super miteinander verschachtelt, weshalb du oft auch nicht weißt, ist das jetzt Teil vom ersten oder dritten oder vierten Rätsel? Das erinnert mich sehr stark auch an das Original Silent Hill 1, wo du in der Schule auch mehrere Subrätsel, Main-Rätsel miteinander, die miteinander verkettet waren. Und manchmal musst du einen Text entschlüsseln und manchmal musst du wissen, was relevant für welchen Ort ist. Das ist in jeder Passage richtig cool. Das haben sie fantastisch gemacht. Also, ne, ich kann über jeden Bereich meckern, das haben sie super gemacht.
Ja, genau, das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Das hat mich gleich wieder abgeholt. Dieses einfach auch Erkunden macht schon sehr viel Spaß. Ja, das ist schon super. Cool.
Das, wie gesagt, ne, guck dir Alone in the Dark an. Genau das hat Alone in the Dark nicht geschafft. Das war eher frustrierend. Hier ist es wirklich, es ist super logisch und du musst drauf kommen. Und du musst damit leben, dass du halt noch länger in diesen Gebäuden verbringen musst. Im Gefängnis nervst dann richtig. Wenn ich noch einen Part ergänzen darf, was mich persönlich bei den Anderswelten gestört hat, im Hotel haben sie es hinbekommen, im Gefängnis so geht so. Die Anderswelten sind zu sehr an Alessa orientiert. Die Anderswelten sind zu sehr am Film orientiert. Denn wenn man die Leute fragt, wie sieht die Anderswelt in Silent Hill aus? Und die Leute sagen, ja, Blut, Rost und Stacheldraht. Nein, jede Anderswelt hat eine individuelle Handschrift und Blut, Rost und Stacheldraht ist das, was wir aus Alessa kennen. Und das ist wahrscheinlich, was die Leute am ehesten noch mit Silent Hill verbinden. Aber jede Anderswelt hat, wie gesagt, eine Handschrift und die mit James hat eher was mit Wasser zu tun. Und dieser Aspekt kommt auch vor, der geht komplett unter, weil du diese ganzen Alessa-Stacheldraht-Horror mit drin hast. Darunter leidet vor allem das Apartment und das Krankenhaus. Das Hotel wiederum sieht fantastisch aus, da haben sie es dann sein gelassen.
Na, was auch wirklich komisch ist, war ja sogar Silent Hill 2 wieder verstärkt und etabliert, dass die Anderswelt für die anderen Figuren, die wir ja auch treffen, unterschiedlich aussieht. Während eben Wasser James Symbolik ist, haben wir eben bei der Angelica Feuer.
Angela
Feuer. Und ja, weiß ich gar nicht.
Bei Eddie ist es Fleisch. Bei Eddie kriegen wir nur einen kleinen Hinweis, Fleisch. Hm. Ja, und dann hast du halt auch diese zweite Version zum Beispiel von Lalaien Figger, die ist mit Stacheldraht überzogen. Dann denke ich mir wieder so, ich weiß, die Reihe ist ultra alt und was können die Leute alles noch über Silent Hill sagen? Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie hier nicht sich einfach auf das fokussiert haben, was halt Silent Hill ausmacht, sondern ja, was werden die Leute am besten wiedererkennen? Ach, einfach Stacheldraht. Und das macht halt storytechnisch keinen Sinn. Das ist das Gleiche, wie wenn man Pyramid Head in andere Teile einbaut. Das macht auch keinen Sinn, denn das ist ein James-Monster und das darf nirgendwo anders vorkommen. Es ist einfach so eine kleine, noch so eine Fansache. Ihr habt extrem viele Käfer in diesem Spiel. Es gibt einen Raum in Silent Hill 2 im Original, da kommen Käfer vor, meinetwegen. Jetzt kommen sie als Standardgegner vor und das ist ein Alessa-Gegner, das ist kein James-Gegner. Ich weiß, das ist so ein bisschen die Fundstelle von psychologischen Traumata. Gehe ich mit, nur trotzdem haltet das irgendwie bitte auseinander. Jeder kriegt hier seinen persönlichen Verstörungspark, aber das muss halt auseinandergehalten werden.
Ich glaube, die Käfer wurden ja im Original schon von der Fan-Community so ein bisschen gelesen, dass hier so ein bisschen die Welten ineinander bluten und dass das noch so Überreste sind von dem, was mal war oder was woanders, also in einer anderen Ebene von der Anderswelt passiert oder sowas in der
Art. Meinte der Designer auch dazu, und wenn es ein Raum ist, akzeptiere ich es, wenn es überall ist, finde ich es ein bisschen nervig. Und es ist halt, wie gesagt, in Homecoming super anstrengend, wenn da der Pyramid Head rumläuft, wo ich mir halt denke, ja, aber scheinbar habt ihr keine Ideen, was ihr noch machen sollt, und du hast in Silent Hill oft Kopien vom Pyramid Head, weil die einfach nie wieder über diese Figur hinausgekommen sind, was ich schade finde, weil du kannst ja psychologisch extrem viel machen.
Ja, absolut. Das zeigt ja auch Resident Evil sehr gut. Die haben ja auch, nachdem zum Beispiel jetzt im Resident Evil 2 Remake Mr. X so super erfolgreich war, als dieser Stalker-Gegner, Riesen-Meme, ne, hätten die ja auch den Weg gehen können, dass die Mr. X immer und immer wieder verwenden oder in andere Spiele einbauen, wo er nicht hingehört. Stattdessen haben sie halt das Konzept so ein bisschen reproduziert, damit rumexperimentiert, haben mit Lady Dimitrescu dem Ganzen nochmal eine andere Form und Ebene gegeben. Und das ist ja eben vollkommen cool. Und mit so einem Stereotyp wie Pyramid Head kann man ja arbeiten, aber eben, dass Pyramid Head so zu diesem Silent Hill-Gegner wird und geworden ist und wahrscheinlich auch weiterhin bleiben wird, befürchte ich, das macht halt einfach nicht wirklich Sinn. Das fand ich auch schon immer störend.
Designer hasst es selber, dass diese Figur so beliebt ist. Ich finde, Evil Within, was die haben hart kopiert an Silent Hill, die hatten den Keeper, das ist jemand, der einen Tresor auf dem Kopf trägt. Und da finde ich es irgendwie witzig, selbst wenn du ihn tötest, musst du auch achten, ob es noch irgendwo anders Tresore gibt, weil er durch diese Tresore wieder zurückkommen kann. Und das fand ich cool, dass sie den Gegner da erweitert haben. Jede andere Pyramid Head-Figur oder Kopie in Silent Hill wiederum macht leider nichts, bringt nichts Neues hinzu. Die waren bei Teil 2 und Teil 3 waren sie auf dem Peak ihrer Monster-Designs. 4 hat auch noch sehr interessante Stellen oder sehr interessante Designs. 4 ist aber auch ein Fall für sich und ich gehe nicht davon aus, dass sie das remaken.
Oh, ich weiß nicht, ich fände es vielleicht sogar geil, weil ich habe den 4. Teil ja auch im Stream gespielt und ich habe dann abgebrochen, irgendwann ab der Hälfte ungefähr.
Der ist schlimm, der ist super schlimm, ja.
Und ich habe mich so viele Entscheidungen im Gameplay haben mich so genervt und frustriert. Und ich fand eigentlich die Stimmung und die Story richtig geil. Ich hätte so gern mehr davon gespielt, aber es war mir zu, nee, ohne Scheiß, kein Bock mehr. Das könnte vielleicht ein Remake vertragen, dass das vielleicht ein bisschen.
Ja, die Remake meistens nur erfolgreiche Spiele, auch ja. Wenn ich es cool finde, wenn man auch mal so halb gute Sachen remaken würde, aber so tickt die Welt halt nicht. Ich hatte da mit Sinon einen tollen Podcast gehört zu dem Thema und die hat mir auch viel dazu erklärt. Es ist leider scheitert Teil 4 daran, dass die sich gesagt haben, okay, wir machen alle Erkundungen am Anfang und alle Kämpfe danach hintereinander. Und das hätten die einfach alles miteinander vertauschen müssen. Ich würde mir ein Remake davon wünschen, ich werde keins bekommen, was auch okay ist. Es ist okay, ich habe ein gutes Silent Hill 2 Spiel bekommen, nicht Remake. Nämlich, es ist halt eben nicht der Geist des Originals drin enthalten.
Ich würde mich da einfach so weit aus dem Fenster lehnen, genauso wie bei Resident Evil auch jetzt bei Silent Hill zu sagen, solange sich die gut verkaufen, wird es noch mehr Remakes geben und die werden so lange weitermachen, bis sie sich nicht mehr gut verkaufen. Und vielleicht kommen sie da bis oder sogar über den 4. Teil hinaus. Ich würde es für möglich halten zumindest.
Mit dem Unterschied, ne, ich glaube, gut, Dead Space haben sie jetzt schon eingestellt nach dem ersten, wahrscheinlich zu unangenehm, nicht Resident Evil-mäßig genug. Es wird halt daran scheitern, ist die heutige Generation für Horror noch geboren oder ist es mittlerweile ein aussterbendes Genre und wir überlassen es halt Resident Evil, die das gewissermaßen parodieren oder eben nur noch Survival-Terror sind. Deswegen, ich find's immer blöd, wenn man Survival-Horror sagt und es eigentlich kein Survival-Horror ist. Ich hoffe darauf, dass sich das gut verkauft. Ich würde zumindest gerne noch Teil 3 sehen. Der wird sich dann schlechter verkaufen und dann ist es auch okay.
Aber war überhaupt Horror jemals wirklich massenkompatibel? Ich wäre mir da nämlich gar nicht so sicher, ob sich das verändert hat.
Definiere Massentauglichkeit. Erstens waren ja Spiele damals einfach viel, viel günstiger und viel, viel kleiner. Du musstest viel kleinere Zielgruppen bedienen. Gaming wird immer teurer, ergo musstest noch mehr Zielgruppen bedienen. Ergo darfst du gar keine Nischenprodukte mehr machen. Und Resident Evil macht es halt mainstreamfähig, indem es halt sehr viel opfert, was ich finde es halt spannend, das zu spielen, aber das ist für mich halt kein Horror. Deswegen finde ich es interessant, weil 2001 mit Silent Hill 2, das ist definitiv ein Horrorspiel. Selbst wenn sie den originalen Geist irgendwie nicht mitgenommen haben. Darüber reden wir gleich dann auf jeden Fall in der Story.
Ja, auf die Story bin ich jetzt eh gespannt, was du dazu sagst, weil das Einzige, was bei mir jetzt so hängen geblieben, also zwei Punkte sind für mich ganz zentral hängen geblieben, wo ich mir dachte, war das im Original auch schon so? Und ich glaube nicht, dass es so war, aber das kannst du mir jetzt gleich erklären. Und zwar erstens, finde ich, ist die Story super on the nose. Die lässt eigentlich kaum noch Interpretationsspielraum, sondern erklärt so ziemlich genau alles von allen Figuren. Und ich habe das irgendwie anders in Erinnerung vom zweiten Original. Und gerade im Krankenhaus, aber auch darüber hinaus, thematisiert das Spiel sehr oft und sehr eindeutig Depression immer wieder. Und hat dann sogar einfach wirklich straight im Krankenhaus so ein Poster, auf dem steht, hey, wenn du die und die Symptome hast, dann geh bitte zu einem Arzt. Als ob man da jetzt wirklich mit dem Publikum reden wollte und da so eine pädagogischen Aufgabe nachgeht. Und da dachte ich mir, okay, Depression in dem Sinne, ich meine, alle Figuren in dem Spiel haben wahrscheinlich als Symptom letztendlich auf ihre tiefer liegenden Probleme auch mit Depression zu kämpfen. Aber so richtig obviously wurde das doch nie thematisiert im Original, oder?
Zu deinem ersten Punkt, ja, super on the nose. Zu deinem zweiten Punkt, doch, kam in Silent Hill 2 Original definitiv vor. Es ist die Darstellung und die Herangehensweise ist anders. Allgemein, es ist leider so, wir müssen mehr Gameplay einbauen, damit die Leute ein bisschen was zu spielen haben, weil ab 8 Stunden hätte sich die gesamte Produktion nicht gelohnt. Dann hätten die Leute wieder gesagt, warum ist das kein Multiplayer? Warum dauert das nicht 50 Stunden lang? Ne? In dem Sinne. Gut, es gibt 8 Enden zu erspielen, deswegen man kann es schon häufiger spielen. So, jetzt hast du die Story und das Interpretieren ist ja auch super anstrengend. Deswegen, ich finde, es hat jetzt manchmal so stellenweise echt so ein Last of Us-Vibe, weil es halt immer so krass in diese Dialogszenen geht und die Schauspieler sind auch nicht mehr so wie früher, dass die so ein bisschen abwesend wirken, sondern jetzt sind das so richtige Schauspielende. Das heißt, die Dialoge sind auch eher menschlicher. Ich fand es eigentlich cool, dass im Original, dass die alle so ein bisschen komisch wirkten. Jetzt sind das halt echte Menschen. Und es ist halt super, die Thematiken, um die es hier geht, die sind immer sehr krass im Fokus. Das nimmt leider dem Ganzen so ein bisschen das Mysterium weg. Es ist super offensichtlich. Die Stelle, die mich am meisten genervt hat, die sie noch ergänzt haben, weil ich dachte, Leute, es ist eigentlich, lass den Leuten doch mal ein bisschen was zum Interpretieren. Es gibt eine Stelle, wo Maria mit James in einen Park geht und die dann eine Statue angucken und sie ihm ein Märchen erzählt oder eine Metapher oder eine Sage. Und diese Sage ist leider ein kompletter Leseschlüssel für das gesamte Spiel und das finde ich super schade, weil das wäre genauso wie wenn ich in ein Gebäude gehen würde und man würde mir auf einem Tisch alle 3 Gegenstände geben und jetzt kann ich das Haupträtsel lösen. Das ist super, super, super schade, dass sie da Handgriffe gemacht haben. Ich weiß, das wäre heutzutage schwieriger gewesen. Du argumentierst mit Verkaufszahlen. Ich finde, es ist okay dafür, dass ich ein Silent Hill 3 Remake haben will, dann dürfen sie das machen. Und es gibt diesen Endkampf gegen Eddie, den haben sie neu und gut interpretiert, weil es da um Menschen halt eben geht. Es ist so on the nose. Es ist so schade stellenweise, wie offensichtlich das ist, ja.
Ich hatte auch, wie gesagt, ne, Silent Hill 2, das Original ist bei mir länger her, aber im Remake ist es ja wirklich so, dass die Charaktere natürlich schön verpackt und die SynchronsprecherInnen sind gut und ne, alles ist toll gemacht, sehr cineastisch, aber letztendlich kommen die halt und sagen, hallo, ich bin die und die Figur, habe in meiner Vergangenheit das und das durchgemacht und deswegen sieht jetzt der Gegner, der gleich kommt, so und so aus. Ne? Verstehst du? Und das ist halt wirklich so, okay, ja, ich danke, ich hab's schon, ich check schon. Sehr nett, dass du es mir jetzt nochmal erklärst.
Ja. Weißt du, das ist bei Angela vor allem so schlimm, weil dann kommt, also sie erzählt so viel darüber und ich denke mir, lass diesen Abstract Daddy doch einfach wirken. Das Unheimliche an den Monstern ist ja, dass sie sich nicht erklären, dass wir so zum Teil verstehen durch unsere Assoziation. Aber wenn du uns sofort einen Leseschlüssel gibst, dann haben wir das Monster kapiert. Und dann denken wir so, ja, okay. Das finde ich so ein bisschen, das ist, als ob man nicht spoilern würde, das finde ich so ein bisschen. Das finde ich so ein bisschen schade.
Und auch bei Eddie, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe nämlich im Original damals, glaube ich, Eddie nie so ganz verstanden. Und ich habe mir zwar natürlich im Nachhinein Interpretationen angeguckt, aber ich wusste nie so ganz, wo eigentlich die Infos herkommen, die Eddie Story erklären. War das damals auch schon so, dass der eben...
Spoilern wir schon.
Naja, wie soll ich sagen? Dann sagen wir mal noch relativ offen, war das damals auch schon so, dass der immer und immer wieder dieselbe Person ermordet, was glaube ich noch nicht so
ist. Ja, nee, das ist ein wiederkehrendes
das
Motiv.
Das war schon so.
Ich finde, sie labern ein bisschen zu sehr darüber und wir sind dann irgendwie so in der Perspektive von James, die das hinterfragen und irgendwie im Original war es James erstmal egal, weil er für sich beschäftigt war. Aber James geht hier stellenweise so ein bisschen als Moralapostel und als ich bin nett zu allen. Das ist ein bisschen, es ist ein bisschen weird. Es ist, wie gesagt, on the nose. Sie könnten ein bisschen weniger reden. Wo es wirklich für mich schwierig wird, ist, wenn uns jetzt nämlich Maria eine Zeit lang begleitet. Das war im Original, waren die relativ still zueinander währenddessen geblieben. Aber jetzt labern die halt permanent. Und nicht jede Dialogzeile hätte sein müssen. Manche sind ganz interessant, vor allem, wenn sie dann das Hotel, dieses kleine Mini-Hotel untersuchen. Aber ich denke mir, redet nicht zu viel darüber. Das ist nämlich immer so, es ist schon zu viel gesagt dann darüber. Ich meine, das wird heutige Generationen nicht stören. Wenn man es im Original denkt, immer so, der Plot war so toll, weil er so subtil war. Man hätte das Spiel spielen können, ohne es zu verstehen.
Mhm. Ja. Ich kann es auch von der Story her so ein bisschen verstehen, dass die versuchen, mehr Beziehung zu der Mariah aufzubauen oder eine Verbindung herzustellen zwischen den Leuten, die das Spiel spielen und dieser Figur, weil ja auch der Umgang mit dieser Figur sehr viel mit dem Ende des Spiels zu tun hat, sage ich jetzt mal. Was eigentlich ganz cool ist.
Sie lag mir auch mehr am Herzen, aber das, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das sind so kleine Nuancen auch in den Dialogen oder in den Szenen gewesen. Also vor allem, ja, nee, ich habe jetzt auch definitiv besser auf sie aufgepasst als im Original. Ja.
Wobei natürlich fraglich ist, ob das überhaupt zu gut ist, aber gut.
Das hängt ja nicht nach dem Thema an, wie man dieses Spiel zu Ende spielen will. Ja.
Genau, ich würde fast sagen, von mir aus gehen wir jetzt gleich noch in einen Spoiler-Part, dann müssen wir uns nicht mehr zurückhalten. Ich glaube, so oberflächlich habe ich alles jetzt gesagt, was ich sagen kann. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Zu viele Sequenzen, zu viel Dialog, aber ich möchte noch ergänzen, es gibt manche Szenen, die sind, also es sind brutale Szenen, die sind jetzt im Remake super entschärft worden, weil die Kamera nicht draufhält. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war wegen Trigger-Geschichten oder so. Ich finde, manche Szenen sind so entschärft, dass sie schon belanglos sind. Andere Szenen, da nehme ich es mit, weil es eine cineastische Entscheidung ist. Es ist, was den Verstörungsgrad angeht. Also gleichzeitig auf der einen Seite sind sie nicht mehr so subtil, weil sie direkt über die Themen sprechen. Aber wenn dann Dinge gezeigt werden, die werden wiederum entschärft. Es ist manchmal merkwürdig. Also so, als ob Hollywood hier gesagt hätte, nee, das dürfen wir nicht machen, während es im Original definitiv gezeigt worden ist. Und da auch eher metaphorisch und nicht direkt wenn ich vor allem von sexuellen Handlungen spreche. Das verstehe ich nicht ganz, warum sie das gemacht haben, aber meinetwegen.
Na gut, dann
wurde bestätigt. Dann lass uns in den Spoilerbereich
verkünde gehen. Ich hiermit offiziell den Spoiler-Part. Wenn ihr das Spiel selber noch spielen wollt und auch das Original nicht gespielt habt und generell nicht viel über das Spiel wisst, dann macht ihr jetzt am besten aus und spielt es selber und macht euch selber eure Gedanken. Wie gesagt, im Remake muss man sich gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Aber ja, Spoiler-Part, ich überlasse dir das mal, weil da kannst du wahrscheinlich sehr viel mehr sagen wie ich.
Wie gesagt, jeder Handgriff ist halt meistens einer zu viel. Ein Remaster wäre am besten gewesen. Remake hat schon die Grundmessage gewissermaßen zerstört. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Die Kameraperspektive ist eine andere. Das hat einen eigenen Vibe. Ich finde, sie haben stellenweise einen eigenen Vibe. Sie haben aber damit auch nicht den alten Vibe mehr. Wenn du neue Dialoge ergänzt, änderst du was dran. Wenn du die Musik leiser machst, änderst du was dran. Wenn du auch manchmal Passagen ohne Musik hast, änderst du was dran. Und es ist symbolisch jetzt so überfrachtet stellenweise, gerade weil du jetzt Stacheldraht noch mit reingebracht hast, dass diese ganze Interpretationsarbeit verloren geht. Denn in Silent Hill 2 geht es ja vor allem darum, wir erfahren, dass James seine Frau umgebracht hat. Das ist das, was wir erfahren. Den Grund dafür, der steckt aber im Monster-Design, der steckt in der Umwelt. Und da es jetzt so on the nose ist, ich finde es so ein bisschen, es ist nicht so einfach zu beantworten. Wenn man so tut, als gäbe es eine einfache Antwort darauf, dann tut man dem Spiel auch wieder Unrecht, wie ich finde. Weil es ist die Frage, hat er seine Frau seine Frau war halt schwer krank und wollte von ihm Sterbehilfe erhalten. Und er hat das dann auch durchgeführt. Der Punkt ist nur, er hat ein schlechtes Gewissen, weil er seine Motivation nicht kennt. War seine Motivation Liebe, sexuelle Frustration, weil er eben keinen Sex mehr mit ihr haben konnte? War es Angst, war es Hass? Und je nachdem, was davon überwiegt, desto anders fällt das Urteil am Ende dieses Spiels aus, ob er Silent Hill verlassen darf oder nicht. Also quasi sitzt er hier zu Gericht. Und ich finde, dafür, dass immer das Motiv immer so ein bisschen in die Nase gehalten wird, aber ohne wirkliche Interpretation, also jetzt habt die Leute die Lösung, aber sie verstehen sie nicht, finde ich es halt super schwierig. Vor allem, du hast keine Zeit, die Sachen zu interpretieren, weil du ja permanent von Monstern angegriffen wirst. Und das meine ich, das ist das Besondere, was im Remake verloren geht.
Das stimmt. Also es wird vor allem halt wirklich schon ab der Hälfte des Spiels eigentlich sehr deutlich genau das kommuniziert, was du jetzt erklärt hast. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, weißt du, es ist immer so ein bisschen die Frage. Ich und du, wir sind jetzt natürlich mit dem Wissen, du noch mehr als ich, in das Spiel schon reingegangen, wo das hingehen wird, wie die Story der einzelnen Figuren ist, wie die Hintergründe sind und so weiter und so fort. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass zumindest dreimal in der Hauptstory sehr deutlich im Grunde der gleiche Plot-Twist präsentiert wird. Und dreimal wird so gedroppt, weil du hast deine Frau umgebracht und du hast sie übrigens umgebracht und der Mörder deiner Frau bist du. So ein bisschen hat sich das teilweise angefühlt, die zweite Hälfte.
Echt? Mhm. Tatsächlich? Also, weil die Offenbarung ist halt eh erst im Hotel mit der Videokassette. Dass er halt irgendwie Schuld trägt oder so, dass da irgendwas Ominöses drum ist und warum mag das kleine Mädchen ihn nicht, aber dieses Dings kriegst du ins Gesicht geklatscht, sobald du diese Videokassette im Hotel dir anschaust.
Genau, spätestens dann sieht man es ja jetzt im Remake tatsächlich auch wirklich einfach. Es gibt aber auch schon zumindest in einem Dialog mit der Angela diese Szene, wo sie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie sagt. Ich glaube, sie sagt einfach nur, du wolltest doch, dass sie stirbt. Du bist doch froh, dass du sie los bist. Und das ist das erste Mal, dass James in dem Spiel emotional wird plötzlich. Davor ist er ja immer ziemlich cool und redet normal und lässt eigentlich nicht so wirklich was an sich ran. Und da ist er dann plötzlich sehr wütend und sagt, nein, das stimmt nicht. Und dann.
Aber das war nicht die Aussage. Also das wäre zu viel gewesen. Die Aussage ist, du bist froh, dass sie los ist oder bist du dir da sicher? Er reagiert immer emotional. Sobald man nur irgendwas über sie sagt, was er sich in seiner verdrängten Bastelei anders überlegt hat. Es fängt schon an, wenn man sagt, wann sie gestorben ist, weil er geht davon aus, es war vor 3 Jahren. Das hat er sich halt so zurechtgebogen. In Wahrheit war es halt vor wenigen Tagen. Oder halt auch, wenn irgendjemand was über sie weiß. Das ist für ihn so, es ist ja eigentlich die Frage, das ist ja in sich ewiger Kampf mit seinem Wahnsinn. Ist es jetzt, kann er als unsterblich Verliebter, deswegen finde ich diese Passage mit dem Denkmal auch irgendwie interessant, kann er als unsterblich Verliebter akzeptieren, dass sie tot ist, oder wird er ihr ewig weiter hinterherjagen und währenddessen verdrängen, dass er sie selbst umgebracht hat? Wie gesagt, es geht so ein bisschen unter und die On the Nose ist immer so ein bisschen auf die Lösung, aber okay, das ist jetzt jemand, der Sex haben wollte und er hat seine Frau umgebracht, aber ich finde so die Arbeit dazwischen, die findet im Spiel nicht statt und dafür musst du dir halt Analysesachen angucken, damit du das verstehst. Also, ja.
Ich überlege gerade, es gab nämlich schon auch im Remake diesen Moment, der den Gedanken in mir eben nochmal hervorgerufen hat, das hatte ich nämlich nicht mehr parat, eben dieser Konflikt zwischen, er weiß es selber nicht, hat er, warum er sie eigentlich genau umgebracht hat, was wirklich aus Mitleid. Ich glaube, es gibt diese Szene, wo sie, die Stimme von ihr zumindest, zu ihm sagt, hey, du hast das doch für mich getan, ich habe dich doch darum gebeten, und er sagt so, nein, ich hab's für mich gemacht. Irgendwie so eine Stelle gibt es schon auch.
Das Lustige ist irgendwie, im Remake haben sie jetzt den gesamten Abschlussdialog zwischen Mary und James rausgenommen, was ich so ein bisschen schwierig finde, also komisch finde. Ich hoffe, dass er nicht in allen Enden fehlt, aber in meinem Ende hat er schon gefehlt. Dann hast du halt diesen Abschiedsbrief.
Nee, den gibt's definitiv, aber ja, okay.
Was gibt's den? Also genau, den Abschiedsbrief gibt's definitiv, diesen Abschlussdialog.
Den Dialog. Also ich weiß jetzt nicht, welchen du meinst, aber es gibt in einem Ende die Szene.
Nach dem Bosskampf, also nach dem Mary Demon Bosskampf, gibt es ein Original, einen Dialog, wo die beiden nochmal sprechen und der offenbart auch ein paar Dinge. Dieser Dialog ist jetzt irgendwie ironischerweise raus, was ich so ein bisschen komisch finde, weil der halt unglaublich wichtig war. Ich find's echt merkwürdig, wie viel sie ergänzt haben und dann gleichzeitig wieder rausgenommen haben. Finde ich ein bisschen komisch, stellenweise.
Also, ich kenne jetzt den Dialog aus dem Original nicht mehr, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber es gibt definitiv ein Ende im Remake, wo man einen relativ langen Dialog zwischen James und Mary hat, wie sie quasi im Sterbebett liegt und er sitzt neben ihr und hält
dann
ihre Hand.
Dann gibt es den im Remake Gott sei Dank auch. Weil ich hatte das Unterwasserende und da gibt es das nicht. Dann gibt es den nur in anderen Enden. Okay, dann überspringt er den Part. Ja, deswegen, es ist interessant. Man muss es halt öfter spielen, weil ich finde, jedes Ende repräsentiert eine andere Motivation, jetzt mal abgesehen vom UFO- und Hundeende, das sind halt eher so Scherzenden, aber er geht halt immer aus jedem Playthrough geht er mit einer anderen Motivation zurück. Also entweder möchte er bei Maria bleiben, entweder möchte er Mary wiederbeleben oder er verlässt Silent Hill. Das finde ich interessant, dass es halt je nach Spielweise eine andere ist. Aber ich finde, James kommuniziert, obwohl er so viel kommuniziert, kommuniziert er über sich extrem wenig. Bis halt zu wenigen Momenten, wo er mal über den Pyramid Head redet. Aber so das, ja, wie gesagt, es wird mehr geredet in diesem Spiel und irgendwie auch ein bisschen weniger.
Aber gleichzeitig, wenn ich so drüber nachdenke, auch wenn jetzt die plane Story auch von den Nebenfiguren sehr viel deutlicher erklärt wird, gibt es ja schon noch sehr viel, das man genauso wie im Original auch hier wieder sehr gut reinlesen kann, wo das Spiel jetzt nicht irgendwie, weißt du, es gibt jetzt keine Szene, der Pyramid Head seinen Helm abnimmt und dann ist sein eigenes Gesicht drunter oder so ein Blödsinn. Sowas haben sie ja zum Glück nicht gemacht.
Boah, das wäre, dann hätte ich jedes Lob gelöscht sofort eben, wieder. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht.
Da gibt es ja eben schon noch die Symbolik, dieses mit dem Speer, ne, dass Mariah immer wieder getötet wird vom Pyramid Head, das mit dem Speer durchbohren etc. Das ist ja alles noch genauso drin und das wird genauso wenig jetzt erklärt.
Wie gesagt, das sind genau die Szenen, wo sie halt entschärft haben, wo nicht drauf gehalten wird. Das ist so für mich so der Mainplot. Ne? Das ist also genau, warum muss Maria eigentlich so oft sterben? Was wird damit eigentlich getätigt? Pyramid Head von seiner Physis her, das ist auch alles mit drin. Wie gesagt, es ist so interpretationstechnisch jetzt schwierig, was so manchmal Rätsel angeht, die halt rausgeflogen sind oder wie die jetzt angeordnet sind. Ich finde zum Beispiel dieser ganze Labyrinthkasten am Ende, das ist halt mehr so ein Gameplay-Element, auch wenn ich bestimmte Interpretationen dafür finde. Aber wie gesagt, ich fand es schade, dass das Badezimmer am Anfang, diese Toilette, das ist halt kein spielbarer, also du kannst jetzt wieder reingehen, aber dieser Bereich ist nicht wichtig. Der ist komplett irgendwie, du siehst die Sequenz, er geht raus und dann liest er einen Brief vor und du hast eigentlich keinen Grund mehr, dich mit diesem WC auseinanderzusetzen. Und das finde ich schade. Wie gesagt, durch die ganze Blutstacheldraht-Dings geht auch sehr viel von diesem Unterwasser-Dings unter. Das wird erst ab Hotel wieder richtig relevant. Du hast für mich mehr Spaß damit, das Original zu interpretieren, weil es da halt wirklich noch Arbeit ist. Hier sind sehr viele Elemente drin, die das alles so ein bisschen verfälschen. Ja, nee, ich find's halt cool, ne? Du kannst halt zum Beispiel, diese aufgebrochenen Straßen sind nicht mehr drin. Es gibt nur noch einen einzigen Punkt, wo sie drin ist. Ansonsten hast du halt jetzt so Blockaden, die mit Leinen irgendwie blockiert sind. Es sind alles so, manchmal sind es so richtig komische Entscheidungen. Was ich aber cool finde, dieses Remake kann sämtliche Kritik überleben und immer noch ein gutes Horrorspiel sein. Und das war ein Fall, den ich mir gewünscht habe, weil, wie gesagt, ich hätte es schade gefunden, wenn das Teil total versemmelt wäre, dann hätte ich mich drüber aufregen können. Perfektion war eh nie drin. Und jetzt habe ich etwas, das hat quasi für mich das Original ermordet. Es hat so ein bisschen den Geist geopfert. Aber es ist ein super unterhaltsames Spiel und es ist eine gute Möglichkeit, damit Leute jetzt Silent Hill 2, die Besonderheiten von Silent Hill 2 noch mal besser verstehen im Vergleich zu Resident Evil. Und wenn sie wollen, können sie ja immer noch das Original spielen. Die löschen sich ja nicht gegenseitig aus.
Ist es für dich jetzt als Fan des zweiten Teils so, dass du mit gutem Gewissen sagen kannst, hey, neue SpielerInnen da draußen, spielt ruhig, das Remake ist schon in Ordnung? Oder muss, sollte man schon das Original, wenn es geht, spielen?
Wie ich ja schon sagte, wenn ihr nicht wisst, dass der Geist nicht drin enthalten ist, dann werdet ihr es ja eh nicht merken. Und ihr werdet euch auch jetzt keine PS2 holen oder das auf dem PC spielen. Es war für mich immer so ein bisschen schade, immer zu sagen, ja, der gute Horror, das war noch 2001. Also dann immer eine Retrospektive zu sprechen. Aber jetzt haben wir ja wenigstens etwas in der Gegenwart, dieses Remake, das sehr vieles davon mitnimmt. Ich finde, es ist stellenweise ein Horrorspiel mit Silent Hill 2 Skin. Es sind die gleichen Charaktere, aber irgendwie anders. Es sind die gleichen Schauplätze, aber irgendwie anders. Es ist nicht vergleichbar. Es sind beides gute Spiele. Und das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit, die sie haben. Wenn ihr das richtig mit dem Horror und mit dem Rätsel und mit diesem Atmosphärischen und diese einsame Wanderung und diese Therapie, das werdet ihr im Original mehr haben. Und hier ist es manchmal mehr Escape Room, Saw. Es ist ein Stresstest, es erinnert mich stellenweise immer ein bisschen mehr an Dead Space als an Silent Hill. Das sind unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich bin dankbar, dass das existiert und so kann man Silent Hill auch machen. Und jetzt sage ich auch, ich bin optimistischer, was diese Produktionen angeht, die da noch kommen, wenn sie von Bloober stammen. Bloober hat von mir jetzt das Siegel, die dürfen jetzt die Silent Hill-Spiele remaken und die dürfen auch neue Spiele machen, denn die wissen noch von denen am ehesten, was Silent Hill ausmacht.
Ich muss auch sagen, Blooper Team hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Wir haben am Anfang drüber geredet, dass ich da keine hohen Erwartungen hatte, gerade was Gameplay angeht. Und auch wenn ich das nicht gut finde, haben die sich im Vergleich zu ihren Vorgängerspielen deutlich verbessert.
Ja. Ja.
Das war wirklich immer so eine Ebene, das war deren große Schwäche. Und mittlerweile ist es, wie gesagt, so gut, dass ich sage, passt schon. Macht manchmal sogar ein bisschen Spaß. Und ist eben nicht nervig.
Spaß.
Das ist schon gut. Nee, ist schon super.
Ich glaube, es macht mehr Spaß, als es Sinn macht. Und ich würde sagen, man hat das Original mit dem Kopf gespielt und das Remake spielst du mit dem Controller. Also es ist jetzt definitiv noch mehr Videospiel. Aber wie gesagt, beide sind sehr gut. Ich bin Ich lache und weine und wie gesagt, wir werden jetzt mehr über 24 reden als über 2001, aber dieser hohe Druck auf diesem Original, ne? Oh Gott, es wird nie wieder so ein gutes Silent Hill Spiel geben. Wir haben jetzt ein weiteres gutes. Und falls ihr noch ein anderes gutes spielen wollt, Silent Hill Shattered Memories. Wenn ich zwei erste Plätze vergebe in dieser Reihe, ist es dann Silent Hill 2 und Shattered Memories.
Hm. Shattered Memories ist ja im Grunde Reimagination vom ersten so ein bisschen, ne?
Würde ich widersprechen. Also das, auch das, es ist ein Silent Hill mit dem Skin vom ersten in einer Winterlandschaft und es ist gar nicht mehr vergleichbar. Also du hast die gleichen Charaktere, ungefähr die gleichen Charaktere in komplett anderen Rollen. Es ist ein ganz eigenes Silent Hill. Das hätte gar nichts mit dem ersten zu tun haben müssen. Und es war auch in einer früheren Version auch so geplant, dass es gar nichts mit dem ersten zu tun gehabt hätte.
Aha, okay, interessant. Naja, gut. Also ich finde jetzt, ne, ich meine, natürlich sind jetzt für Konami als Publisher, der Geld verdienen will, diese Gedanken, die ich mir jetzt mache, überhaupt nicht relevant wahrscheinlich. Aber rein von der Erzählung her, von der Story-Strategie macht das sogar ziemlich viel Sinn, dass die jetzt mit dem Remake des zweiten angefangen haben, weil der zweite im Grunde schon immer so ein bisschen so ein für sich alleinstehender Teil war, der wenig Bezüge hat zur Story des ersten und des dritten, der für sich allein genommen funktioniert und der auch so ein Mysterium aufbaut. Und jetzt könnte man mit einem Remake des ersten und darauf folgend einem Remake des dritten sehr gut dieses Mysterium auflösen. Ob man das jetzt gut finden will oder nicht, aber es gibt ja Erklärungen für Silent Hill, warum das alles so ist, wie es ist. Und,
aber die gelten nicht für Teil 2.
Naja, weiß man nicht. In der übergreifenden Lore wird ja schon versucht, den zweiten Teil da einzuschmieden, so ein bisschen.
Können die versuchen, aber das hat ja miteinander nichts zu tun. Deswegen, das ist so, der Alessa-Strang mag, ich finde Horror immer dann am besten, wenn er sich nicht erklären muss. Deswegen
ich auch.
Das finde ich schade an diesem Alessa-Strang. Und deswegen, der Alessa-Strang hat mit Silent Hill 2 nichts zu tun und auch Downpour. Es gibt Teile, die müssen das nicht ergründen und die stehen auch nicht im Kontext dazu, selbst wenn es Kultbezüge in Teil 2 gibt, aber das hat mit Alessa nichts zu tun.
Ja, genau, aber eben, deswegen würde ja jetzt ein Remake von Teil 1 und Teil 3 als quasi zweiter und dritter Teil dieser Remake-Reihe eigentlich sehr gut funktionieren und sehr gut zusammenpassen. Und der zweite funktioniert eben als Standalone-Ding am besten. Schauen wir mal, ob es mehrere Silent Hill Remakes gibt, so ein bisschen ein neuer Teil ist ja noch in Mache, so ein größerer. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch unveröffentlichte Silent Hill-Projekte, abgesehen jetzt von dem Hauptteil?
Silent Hill, ich weiß nicht, welchen Hauptteil du meinst. Silent Hill F wird noch kommen.
Genau, das meinte ich.
Das ist auch wieder interessant, das Spiel stammt von jemandem, der mit an den Resident Evil Multiplayern gearbeitet hat. Und deswegen, das meinte ich, ist eine interessante Entscheidung, dem jetzt ein Singleplayer-Spiel zu geben. Dann kommt noch Townfall, das ist von No-Code. Die haben dann eher so Rätsel-Mystery-Spiele. Ich kann mir vorstellen, dass das Gameplay-technisch theoretisch langweilig, sehr nischig werden kann. Also dadurch, dass das Remake jetzt funktioniert hat, sie haben auf jeden Fall ein gutes Spiel schon rausgebracht. Ich weiß nicht, was ich mir von Silent Hill F erhoffen darf. Es sieht aus wie Ghost of Tsushima, aber mit Silent Hill. Ich meine, bleiben sie jetzt bei der Marke oder wollen sie was Neues draus machen? Weil dann brauchen sie den Markennamen nicht. Deswegen, ich bin ultra gespannt und jetzt würde ich keinem Resident Evil Multiplayer-Menschen geben. Aber gut, sie haben ja einmal schon gewonnen, deswegen jetzt können sie sich wieder eine Niederlage. Jetzt haben sie wieder Platz für eine Niederlage.
Ich meine, wenn Konami den sicheren Weg gehen will, dann versuchen sie jetzt so ein bisschen Resident Evil zu kopieren mit ihrer Erfolgsgeschichte aktuell und machen einfach die Reboot-Reihe oder die Remake-Reihe als relativ separaten Strang, der dann auch die Oldschool-Fans bedient. Und mit F und was darüber hinausgeht, probieren sie einfach was Neues und versuchen, die Marke weiterzuentwickeln. Und bin ich gespannt, wie mutig sie da sind und wie gut das dann funktioniert. Aber ja, mein Gott, ich muss auch sagen, noch am Sonntag hätte ich nie im Leben gedacht, dass Silent Hill noch mal zurückkommt. Jetzt kann man aktuell wirklich sagen, na, das könnte nicht der letzte gute Silent Hill-Teil gewesen sein, den wir da jetzt bekommen haben. Vielleicht ist die Marke tatsächlich, es gibt wieder so Hoffnung, weißt du, vielleicht ist tatsächlich noch jetzt
neu.
Hoffnung da. Genau, die gab es vorher
das
nicht.
Das ist neu. Es gab diesen Grabstein von Silent Hill, wo 2008 als Sterbedatum stand, als Homecoming halt rauskam. Das kann man jetzt wegstreichen und jetzt kann man sagen, es könnte wieder weitergehen, aber das entscheidet letztendlich der Markt und ich finde es halt immer schwierig, eine qualitative Geschichte von einer quantitativen Geschichte abhängig zu machen und wie gesagt, Horrorspiele sind nicht mainstreamfähig, Menschen haben ungern Angst. Deswegen wäre die Möglichkeit, Möglichkeit, die du angesprochen hast, dass es so eine Art Easy-Modus gibt. Das finde ich beim Horror schwieriger als jetzt beispielsweise bei Dark Souls. Es kann auch sein, dass hier nach Schluss ist, weil es eben nicht sich 6 Millionen Mal verkauft hat, sondern nur 5,9.
Genau.
Aber dann ist das so. Also ich muss ehrlich sagen, das ist das einzige Spiel, bei dem mir vollkommen egal war, was jemand anders dazu sagt oder dazu eine Meinung dazu hat, bevor ich es nicht gespielt habe, weil, wie gesagt, das ist so ein Spiel, das ist für mich der ewige Platz eins. Und das ist das erste Mal, dass man mal wieder ein Spiel für mich macht, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Ich bin Journalist und ich mag so nischigen Kram wie Assassin's Creed Multiplayer oder so. Für mich wäre es wahrscheinlich, weil ich nicht mehr so mainstreamfähig bin, für mich werden keine Spiele mehr gemacht. Und da war nicht so. Man hat mich noch berücksichtigt bei diesem Spiel, das finde ich cool. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich so optimistisch sein möchte, dass die dann sagen, ja, 5,9 Millionen Mal verkauft, das wird sich auf keinen Fall so oft verkaufen. Aber wir werden jetzt definitiv noch Teil 3 machen. Mal gucken.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl von, ich bin nicht mehr die Zielgruppe, das kennt, glaube ich, jeder Oldschool-Gamer, Gamerin über 30. Ich glaube, das ist ganz normal.
Da musst du halt andere Genres finden. Ne? Ich bin gerade momentan voll im Roguelite-Fieber tatsächlich.
Ah, ja. Ich dachte, die magst du gar nicht so.
Kommt drauf an. Hades ist eigentlich sehr unterhaltsam. Aber ja, nee. Ich hätte lieber ein Dead Space 4 als ein Dead Space 2 Remake. Aber die Gaming-Landschaft ist kein Wunschkonzert. Ne? Und wir haben so Kandidaten wie Sony, die dann ein Concord basteln, was schon zu Produktionsbeginn niemand haben wollte. Und jetzt ist es raus und es will auch niemand haben. Und wir schließen den Kreis. Hast du das Until Dawn Remake gesehen? Hast du vor, es zu streamen?
Nö, interessiert. Also mich hat ehrlich gesagt das Original schon nicht interessiert.
Richtig, das hat auch keinen interessiert. Wozu gibt's davon ein Remake? Oh Gott, nee, und es kostet auch noch Vollpreis.
Nee, verstehe ich auch überhaupt nicht. Gab da irgendwie, habe ich das Gefühl, schon so einen kleinen Hype um das Spiel damals. Das war so ein bisschen so, oh, es ist voll so cineastischer Horror und wie ein Film zum selberspielen. Aber da denke ich mir halt,
streamt es.
Ja, geil, genau. Ne? Aber das sind halt genauso Punkte, mit so Argumenten kannst du mich jagen. Ein Film zum selberspielen, na, weiß ich nicht. Das erste Walking Dead von Telltale hat mir echt gut gefallen und seitdem eigentlich nichts mehr.
Nee. Wolf Among Us war von denen noch ganz gut. Und ich finde Heavy Rain, also gerade Quantic Dream-Spiele, die haben das noch mit diesen Entscheidungen, das ist noch so richtig cool. Und bei Supermassive Games geht's doch sowieso nur darum, ob du alle Charaktere einmal lebendig zum Ende bringst oder ob sie frühzeitig sterben. Aber ich tue mir diesen Scheiß doch nicht 30 Mal an, nur damit ich immer wieder die gleichen Dialogszenen habe und mein Charakter jetzt 2 Minuten später gestorben ist. Was ist der Sinn dahinter? Und es ist ja lustig, weil du kannst The Quarry ja auch einfach als Film abspielen, dann fliegt diese ganze interaktive Chose halt raus, wo ich denke, was? Aber ja, Horror steht echt schlecht da. Irgendwie, es gibt nur Resident Evil, meinetwegen. Wir haben jetzt mal einen Konkurrenten, der sogar eigenständig ist, was ich cool finde.
Ja, nee, diese Until Dawn, das war für mich so eine ganz weirde Videospielzeit, wo man irgendwie die A-Taste gedrückt hält, einen Halbkreis mit dem 3D-Stick macht und dann beide Schultertasten drückt, damit die Figur irgendwie eine Tasse hebt und daraus trinkt. In die Zeit muss ich nicht mehr zurück, das passt schon.
Heavy Rain, das ist Heavy Rain, wo man am Anfang sich rasieren muss. Es ist so gut. Heavy Rain, ja, ich fand, wie heißt es, Beyond Two Souls, das war viel schlimmer. Es war viel, viel schlimmer.
Ja, ich habe die auch alle gespielt, gealtert. Aber ich mochte die auch nicht. Mir ist das zu wenig Gameplay einfach. Ich brauche was zu tun, während mir was erzählt wird.
Ja, verstehe ich voll und ganz.
Ja, na schön. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Silent Hill 2, cooles Spiel, kann man sich wirklich geben. Ob jetzt als Oldschool-Fan oder eben nicht, funktioniert, denke ich, immer ganz gut. Und in dem Sinne,
spielt das Original, spielt einfach beide. Und je nachdem, nach der Reihenfolge fände ich es, glaube ich, interessant, wenn du jetzt das Original noch mal spielst, was du dann darüber denkst.
Das stimmt. Ich bin da jetzt sehr gespannt, weil ich habe ja auch seit Resident Evil 4 Remake rauskam, das Original Resident Evil 4 nicht mehr gespielt. Und in meinem Kopf ist das immer noch mit Abstand das beste Resident Evil ever. Bald ist es jetzt soweit in meinem Streaming-Plan, in dem ich alle Resident Evil-Teile der Reihe nach durchspiele. Bald bin ich jetzt mit Outbreak 2 durch und dann kommt Resident Evil 4 Original. Ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt mit dem Remake noch so in den Fingern, ob ich das jetzt anders bewerte als früher. Aber ich glaube, es ist immer noch das Beste überhaupt.
ohne John Wick Gameplay. Oh, ja, okay, ja, sie haben beide. Die dürfen auch koexistieren.
Ja, das sind vom Gameplay her sehr unterschiedliche Konzepte tatsächlich. Deswegen funktionieren die auch nebeneinander, glaube ich, ganz gut. Na schön. Okay, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Michael, dass wir heute wieder mal eine Crossover-Folge machen konnten, wie in guten alten Zeiten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.